Ich war wirklich nicht mehr bei mir selbst. Ich war wirklich in diesem Modus, ich gehe jetzt hier voran, aber mein Kopf war irgendwie völlig verwirrt wegen der Müdigkeit und Schmerzen und allem drum und dran. Das war ein komischer Zustand.
Drei, zwei, eins, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen, dem Laufsport-Feuilleton von alleslaufbar.de hier im Trailfunk mit der Tour de Jean-Finisherin Juliane und mir, Christian. Hallo.
Hallo.
Hallo Juliane, wie geht es dir ein paar Tage nach deinem Finish?
Also meinem Kopf und meinem Herzen, sage ich mal ganz pathetisch, geht es richtig gut. Aber das glückliche Herz steckt in einem halb zerstörten Körper. Also ich war gestern noch in der Notaufnahme, weil, ja, sage ich mal, wie es ist, ne? Ich hatte halt offene Wunden an den Füßen, also Blasen sind aufgegangen und dann war das rohe Fleisch, lag offen. Da kam irgendwie Flüssigkeit raus und ich hatte Angst vor einer Blutvergiftung. Ja, und habe das dann mal sicherheitshalber noch versorgen lassen. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich irgendwie 5 Tage und Nächte im Hochgebirge rumgelaufen bin, sind die Schäden eigentlich ziemlich überschaubar. Also mein eines Knie ist noch ein bisschen geschwollen. Sonst habe ich aber gar keine Schwellungen. Das habe ich ganz anders erwartet. Ich bin diese Woche noch auf so einer Kanzleikonferenz in Paris und das größte Event unserer Kanzlei, wo man so ganz schicke Business-Klamotten tragen muss und eigentlich tragen auch alle hohe, enge Schuhe. Und in Anbetracht der Tatsache, dass ich wusste, dass ich die Tour laufen werde, habe ich mir schon extra weite Klamotten gekauft, dass geschwollene Beine da reinpacken, passen und auch größere Schuhe. Und ich werde das gar nicht brauchen. Also so angeschwollen und kaputt ist mein Körper dann doch nicht. Aber eben diese offene Wunde am Fuß und zwei Zehen, die großen Zehen sind auch ziemlich lädiert. Ja, also das bleibt dann halt nicht aus. Und die Müdigkeit natürlich. Also ich schlafe sehr viel.
Das muss erst noch erfunden werden, Stöckelschuhe mit breiter Zehenbox.
Ja.
Oder man baut sich die selbst mit so einem Altra und dann hinten so einen Absatz dran. Ja, wir wollen heute über dein Rennen sprechen, über ein 5-tägiges Abenteuer mit allen Ups und Downs, die man so haben kann. Und das versuchen wir jetzt hier in diesem Podcast-Format alles durchzusprechen. Und ich glaube, dem können wir gar nicht richtig gerecht werden, oder?
Wahrscheinlich nicht, aber steigen wir einfach mal rein mit Mut zur Lücke.
Ja, würde ich auch sagen. Also erst natürlich muss man vorab nochmal hier sagen, Juliane, herzlichen Glückwunsch, ja, von mir sowieso, hier nochmal ganz offiziell vor allen, aber auch vom ganzen Alles-Laufbar-Team. Wir haben alle mitgefiebert und waren echt begeistert auch von dem Foto- und Videomaterial, das deine Crew uns zukommen lassen hat. Mhm. Und wir haben das dann hier in der Redaktion verarbeitet und auf Instagram dann rausgehauen und das kam auch sehr gut an. Also ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke, aber ich weite mal dann die Glückwünsche auf Lisa und Chris aus, ne, das Support-Team, weil also das war auf jeden Fall eine Teamleistung, aber ich sage da mal danke so.
Ja.
Ja, für alle.
Ja, wir stehen jetzt vor diesem Riesenberg an Geschichten und wir haben uns jetzt im Vorfeld überlegt, wie kann man das denn möglichst kompakt irgendwie erzählen, dass es spannend ist. Und ich glaube, es geht gar nicht anders, als da doch halbwegs chronologisch durchzugehen. Oder was meinst du?
Ja, genau. Es ist im Grunde ja eine lange Reise gewesen. Und als Zuhörer oder Zuhörerin würde ich, glaube ich, auch nur folgen können, wenn es irgendwie chronologisch stattfindet. Man könnte auch Themenschwerpunkte setzen, aber die setzen wir dann einfach ja in diese Reise rein, sozusagen. Also ja, lass mal von vorne starten am besten.
Übrigens, das muss vielleicht auch noch gesagt werden, für alle die jetzt den Kopf voller Fragezeichen haben und überhaupt nicht wissen, wovon wir hier reden, ja. Also die Tour de Jean, das ist das 335 Kilometer Rennen, was Juliane im Austertal jetzt gemacht hat. Und wir haben vor 2 Wochen eine Folge aufgenommen, wo wir da breit drüber sprechen, auch erklären, was es damit auf sich hat und warum Juliana das laufen möchte und so weiter. Deswegen werden wir jetzt nicht nochmal die ganzen Stats und sowas hier wiederholen und wir starten jetzt einfach direkt mal in den Freitag rein, den Tag deiner Abreise, wo du hier früh morgens losgefahren bist. Wir haben uns verabschiedet und du bist dann erstmal die 15 Minuten nach Garmisch gefahren und hast deine Crew eingesammelt, Lisa und Chris, richtig?
Ganz genau. Und dann sind wir ins Allgäu gefahren, um unseren Campervan abzuholen. Und als dann alle Sachen verpackt waren und wir drei in diesem Camper saßen Richtung Courmayeur in Italien, war ich richtig euphorisiert, dass alles gut gegangen war, dass ich nicht noch krank geworden bin, dass nicht irgendwas passiert ist, weil das war jetzt schon so eine lange Vorbereitung und so eine lange Vorfreude auch und viele Unsicherheiten. Es kann ja wirklich immer noch was passieren. Wir haben eine kleine Tochter, die gerade in der neuen Kita eingewöhnt wird und die Kinder bringen ja ständig dann die schlimmsten Viren mit nach Hause. Aber ich bin verschont geblieben und allein das ist schon ein Riesenglücksfall.
Ja, bis gestern Abend ist sie dann gesund geblieben, dann ist doch eine Rotzenase aufgetreten, aber egal. Ja, du hast mir dann ein Foto geschickt von dir und Lisa, wie ihr armverschränkt vor diesem Camper steht bei der Abholung und ich habe halt dir geantwortet, boah, badass Trailer, weil das einfach so ein schwarzes mit verdunkelten Scheiben, so ein großes Gerät irgendwie war und es hat einfach total gepasst, weil Chris, ein Teil deiner zweiköpfigen Crew, ist halt auch Gründer und Inhaber und Chef und Mastermind von Willpower. Und dieses schwarze Auto hat halt einfach so gut zu diesem Willpower-Look gepasst.
Total.
Also es war einfach das perfekte Crew-Fahrzeug.
Ja, auch. Absolut, haben wir auch gedacht, das hat super gepasst. Und ja, genau, Lisa ist ja auch schon die Tour gelaufen, das hatte ich schon erwähnt in der letzten Folge. Und Chris, genau, als Willpower-Chef und Autor und Blogger und was nicht noch alles. Also die beiden sind ja wirklich total im Thema auch drin und haben mir so absolute Sicherheitsgefühle und Zuversicht und so weiter gegeben. Das habe ich schon auf der Fahrt in diesem Camper irgendwie gemerkt, dass ich mich total zurücklehnen kann. Wir haben richtig viel gelacht. Ich hatte null Aufregung, wirklich, weil ich mich so sicher und wohl gefühlt habe und die Stimmung so gelockert war. Da hat sich schon rauskristallisiert, dass das in dieser Konstellation gut werden könnte, zumindest.
Rauskristallisiert. Ja. Das war nämlich gerade meine Frage. Also ihr sitzt dann da im Camper und ihr fahrt ja Richtung Courmayeur, dem Startort, und ihr verlasst dann auch Deutschland und die Berge werden irgendwie höher und so weiter. Ja, wie ist das? Mit jedem Meter kommt dann der Startort näher. Du hast gesagt, du warst gar nicht aufgeregt. Gib uns nochmal so einen Einblick in dein Innenleben.
Ja, das war erstaunlich. Normalerweise hat man ja schon irgendwas, was sich dann in einem regt. Aber ich war wirklich, also ich hatte so Lust, dass es endlich losgeht. Ich konnte wirklich die Zeit gar nicht mehr abwarten. Habe aber die Zeit im Vorhinein schon auch genossen, weil Lisa und Chris haben halt alles für mich übernommen. Ne? Also wir haben, sind nochmal meine Equipmentliste durchgegangen. Wir haben nochmal gepackt dann vor Ort. Wir hatten nochmal eine Ferienwohnung gebucht, damit wir nochmal uns richtig schön sortieren können. Wir haben nochmal gut gegessen. Wir haben, also die hatten alles so auf dem Schirm. Also ich konnte mich voll zurücklehnen, weil ich wusste, da sind zwei Experten, eine Expertin am Werk und ich muss einfach nur sein und alles andere regeln die beiden schon und da brauchte ich gar nicht aufgeregt sein. Also die Vorfreude war da voll im Fokus.
Mhm. Ihr seid dann Freitagabend angekommen, ihr hattet dann den kompletten Samstag für Dinge, Zeit wie Startnummer abholen und die Dropbag packen und abgeben und so weiter. Erzähl mal ein bisschen, wie dieser Tag dann vor dem Start, der Samstag, so abgelaufen ist.
Genau, wir waren dann noch in Courmayeur und die Stadt, die schreit einfach nur, wir lieben die Tour de Jean. Also alle Sportläden bieten 15 bis, keine Ahnung, 30% Rabatt auf Sachen an, die von Torläufern gekauft werden. Alte Omis und alte italienische Opis kommen und schütteln, also streichen einem über den Rücken oder berühren einem nochmal die Hand oder so. Also so sehr, sehr nah irgendwie. Und alle haben irgendwie, glaube ich, Lust auf dieses Event in Courmayeur und auch dann in anderen Orten. Das ist schon besonders. Das kannte ich so nicht. Die ganze Stadt hat geschrien, wir haben Bock auf Tor. Und das steckt natürlich auch an. Also das steigert nochmal mehr die Euphorie.
Okay, du hast dann deine Startnummer 208 abgeholt und eben diese gelbe Tasche, die ist ja relativ wichtig, die hat eine große Bedeutung für Torläufer. Erzähl mal, was es mit dieser gelben Tasche auf sich hat.
Die wandert mit, die wird von der Organisation von Ort zu Ort, also von Livebase zu Livebase, es gibt 6 Livebases an der Strecke, die man eben ansteuert. Und da findet man immer diese Tasche vor und kann Wechselschuhe, die ganzen Wechselklamotten und so weiter reintun. Ich hatte natürlich jetzt das Privileg, dass ich eine Crew hatte, was natürlich erlaubt ist. Das heißt, ich konnte meine Sachen eigentlich dann Lisa und Chris überlassen und war nicht so auf diese Torbag angewiesen. Aber für manche, die alleine starten, ist diese Torbag dann natürlich essentiell. Da muss dann alles mit rein, auch noch zusätzliche Nahrungsmittel und so weiter. Das ist so dann der Dreh- und Angelpunkt.
Ich habe sie jetzt das erste Mal gesehen. Du hast sie wieder mit nach Hause gebracht als Souvenir. Und ich werde sie übrigens auch sehr stolz auf Reisen tragen. Aber ich war überrascht, wie klein diese Tasche auch war. Mhm. Ja, also so viel passt ja nicht rein. Wir haben halt im Vergleich eine Transalpine Run Tasche noch, die eine ähnliche Funktion hat. Ja, also die reist ja auch mit. Und die ist doppelt so groß wie die Tour de Jean Tasche. Was hast du denn da an deiner Stelle eben reingepackt?
Ja, ich hatte nur eine Notfallausrüstung sozusagen dabei, falls Lisa und Chris mal verhindert sein sollten, mich zu erreichen. Dann habe ich da noch warme Klamotten und so reingepackt und sonst nichts. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, also hätte ich keine Crew gehabt, dann hätte ich ein Problem gehabt. Also hätte es dann auch mal geregnet und so, dann hätte das ganze Zeug da in diese Tasche nicht reingepasst. Mhm. Ich weiß nicht, wie Leute das alleine schaffen. Mhm. Also ich habe doch schon ganz schön viel Wechselklamotten und auch vor allem Essen gebraucht. Also allein mein Essen für diese 150 Stunden, die man Zeit hat, das hat schon diese komplette Tasche gefüllt. Ja. Da hätte vielleicht noch ein paar Schuhe reingepasst, weil ich halt wirklich viel essen wollte und musste. Ja, deswegen, das ist schon ambitioniert, wenn man da alleine startet.
Also, es ist auf jeden Fall ein Vorteil, eine Crew zu haben, denn es ist nicht so, dass alle nur das benutzen dürfen, was in diese Tasche passt, sondern es ist erlaubt, dass die Crew die auch zusätzlich Klamotten anreicht, beispielsweise an der VP. Und es gibt eben doch LäuferInnen, die das auf eigene Faust laufen und nur diese Tasche eben zur Verfügung haben, und dann ist man schon ziemlich limitiert, würde ich sagen.
Ja, absolut.
Ja. Okay, Sonntag, 10 Uhr morgens, es ist der Start in Courmayeur, der wird auch live übertragen. Wir haben uns alle angeschaut natürlich hier zu Hause, und es war schon eine sehr festliche Stimmung. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, das war überraschend, was da in mir passiert ist. Ich weiß nicht, ob das einfach unterbewusst eine Strategie von mir ist, dass ich nur noch lachen musste. Also wir haben die Unterkunft verlassen und es ist irgendwas Lustiges passiert. Lisa hat angefangen zu lachen und ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt. Also ich hatte wirklich die ganze Zeit irgendwie Lachkrämpfe, also dass ich wirklich heulen musste vor Lachen. Und Chris fand das, glaube ich, schon komisch, weil der war eher andächtig. Es war wirklich eine sehr andächtige Stimmung eigentlich. Alle sind aufgeregt, man guckt in sehr angespannte Gesichter auch. Und bei mir wirkt das so, als würde ich das nicht ernst nehmen. So war das gar nicht. Aber irgendwie, ich habe mich so gefreut und ich hatte so viele Gefühle in mir, das musste raus, und das war halt in Form von Lachen, ohne dass ich das lächerlich gemacht hätte. Und ich habe mich dann vorne eingereiht und ich musste so grinsen, weil ich mich so gefreut habe, dass ich da sein darf. Es war auch wieder keine Aufregung, einfach super große Vorfreude, dass ich jetzt eine Woche für mich da habe mit zwei Freunden, dass ich das machen darf. Dass du auf Emily auch aufpasst und so, da steckt ja sehr viel hinter, dass ich da stehen darf. Und da musste ich einfach die ganze Zeit lachen. Das war wirklich fast schon peinlich, weil niemand sonst die ganze Zeit so rumgealbert hat. Aber ja, also ich war wirklich voller Endorphine und ich konnte die kaum in den Zaum halten.
Du standst ganz außen auf der rechten Seite, so in der dritten, vierten Reihe. Man konnte dich gut erkennen, auch im Livestream. Und es wurde dann The Final Countdown von Europe gespielt. Das fand ich. Hatte auch schon wieder, es ist so ausgelutscht und trashig schon wieder, dass ich es schon wieder richtig gut fand.
Ja.
Naja, also dann wurde eben der runtergezählt und dann ging es los und dann ist die Tour de Jean gestartet. Konntest du es überhaupt fassen, dass es jetzt losgeht?
Nee, eigentlich nicht. Also das hat noch gedauert, dass ich jetzt echt auf der legendären Strecke im Ostertal unterwegs bin. Es ging dann erst durch diese Gassen halt von Courmayeur und alles war voller Menschen, überall diese Torfähnchen. Alle haben einen angeschaut, angelacht und geklatscht und so. Das war also auch völlige Euphorie, völlig drüber. Das war wie ein Rausch. Und dann irgendwann verlässt man eben die Stadt und betritt Trail. Ja, und was für Trail? Also ich habe gar nicht mehr aufgehört, Fotos zu machen. Es sind ein unfassbares Farbspektakel. Das haben wir hier im Wettersteingebirge bei uns gar nicht so. Also überall wachsen so Blaubeersträucher, die sind aber ganz knallerot. Dann die Gräser sind alle schon sehr gelb vom Herbst. Dann haben wir aber noch grüne Grasflächen, dann die Berge. Also es ist so wirklich, die Augen kommen gar nicht nach zu schauen, weil alles so schön ist. Das ist fast schon überfordernd. Und ich weiß, ich habe meinem Kumpel Luke noch eine WhatsApp-Audio gemacht, dass ich gesagt habe, boah, ich liebe jeden Meter, es ist so schön hier, weil ich weiß, dass der die Tour auch mal laufen will. Und das habe ich so im Kopf behalten, dass ich wirklich, wirklich jeden einzelnen Meter so wertgeschätzt habe, weil ich dachte, boah, krass, also jetzt bin ich hier und das ist wirklich so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das war auch dann nur tagsüber. Also es hat irgendwann kam dann auch die große Wende.
Das ist vielleicht auch eine Storyline dieser ganzen Woche. Es war bestes Wetter.
Ja.
Auch zum Start. Es war wunderschönes Spätsommerwetter. Es war angenehm warm, aber nicht zu heiß.
Mhm.
Es war blauer Himmel. Das heißt, diese Farben, die kamen auch so richtig schön zur Geltung in dem hellen Licht wahrscheinlich. Ne? Es
ja,
war jetzt nicht
ja.
irgendwie grau und grau.
Ja, also am ersten Tag, das war sogar noch der schlechteste Tag. Da hat es auch mal ein bisschen genieselt. Vor allem an der höchsten Stelle an diesem Tag, da war es sehr technisch. Da musste man wie so einen kleinen Klettersteig hochgehen. Das war sehr verblocktes Gelände. Aber das war dann auch wieder wunderschön, weil der Nieselregen dann einen Regen Bogen gezeigt hat, habe ich auch noch ein Foto gemacht und dachte, Mensch, ey, jetzt hier dieser Kontrast zu diesem grauen Fels und dann sehe ich jetzt diesen Regenbogen unten im Tal. Also das war wirklich atemberaubend. Und der Regen hat auch nicht gestört, es war nicht zu kalt. Einmal habe ich einen riesen Steinschlag mitbekommen, also gar nicht so weit von der Trailstrecke entfernt. Einige Läufer sind sogar davon weggelaufen, weil dann ein riesen Steinbrocken vielleicht so 200 Meter von nahe des Trails runtergekommen ist. Das war so ein kleiner Schockmoment. Aber ansonsten war es also schon Genuss pur, muss man so sagen.
Wie voll waren die Trails? Das sind ja insgesamt 1100 Startende. Du bist jetzt in der ersten Startwelle von zweien gestartet. Ich glaube, die zweite Startwelle ist um 12 Uhr mittags gestartet.
Genau.
Ne? Ihr wart um 10 Uhr vormittags, genau. Das heißt, es waren irgendwie 500, 600 Leute oder so bei dir wahrscheinlich in der ersten Startwelle dabei. Bist du da irgendwie im Stau gestanden im ersten Appel oder wie war das?
Ja, es gab, genau, im ersten Appel musste man ganz kurz einmal anstehen und dann nie wieder.
Mhm.
Also genau, auf den Trail, da war es halt ein bisschen verengt. Aber ansonsten war es immer nett, man hat immer mal wen um sich gehabt, aber es war immer genug Platz und so. Also es war überhaupt nicht, dass da irgendwie Staugefahr oder so gewesen wäre. Man hat immer mal nett plauschen können. Also auch ganz absurde Gespräche. Ich habe zum Beispiel Denise Zimmermann, ist auch eine bekannte Ultraläuferin aus der Schweiz. Mit der konnte ich kurz quatschen. Mich gewundert, dass sie bei mir unterwegs ist. Die ist eigentlich viel schneller unterwegs. Und dann hat sie gesagt, naja, sie hat halt müde Beine. Und ich so, ach, warum hast du müde Beine? Und sagt sie, naja, vor einer Woche bin ich die Swiss Peaks 700 Kilometer gelaufen. Vor einer Woche. Und ich nur, ja, warum läufst du dann die Tor? Also wenn du letzte Woche erst 700 Kilometer gelaufen bist. Sie so, ja, ach, die Tor, ja, just for fun. Und da ist also, solche Leute sind auf diesen Trails unterwegs. Und ja, also die wirklich sehr erfahren sind, sehr verrückt irgendwie auch sind und in meiner Welt also wirklich Dinge machen, die gar keinen Sinn machen. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, so lange Rennen in so kurzer Abfolge irgendwie abzuliefern. Aber das war ist dann irgendwie, das war sehr kurzweilig, die Trail-Abschnitte, wenn man halt solche Unterhaltungen solcher Art halt irgendwie geführt hat.
Ja, interessante Charaktere gab es ja, glaube ich, auf jeden Fall. Du hast jetzt Denise Zimmermann erwähnt. Sie ist nicht die einzige Person gewesen, die also eine Woche vorher die 700 Kilometer gelaufen ist bei den Swiss Peaks, sondern es gibt auch noch den Sangeh Sherpa beispielsweise, ein Eliteläufer von Kailas Funga. Der hat das auch gemacht und der ist aber vor den 700 Kilometern bei Swiss Peaks, ist der, glaube ich, die Pyrenäen einmal abgelaufen.
800 Kilometer waren es dann oder über 800.
Auch, also alles innerhalb von 5-6 Wochen oder so jetzt.
Völlig absurd, völlig. Also in meiner Welt absolut unverständlich, aber irgendwie auch wieder total faszinierend. Ne?
Ja. Du bist relativ schnell losgelaufen, fand ich ja. Also ich habe die ersten Zwischenzeiten natürlich verfolgt und nur mal, damit ihr eine Idee bekommt, bei dem Refugio de Feyes, ich spreche es falsch aus, das ist bei Kilometer 28 und du hast zu dem Zeitpunkt schon knapp 3000 Höhenmeter hinter dir, bist du nach 4 Stunden 40.
Ich war absolut in meiner Komfortzone. Also langsamer hätte ich nicht machen wollen oder können, das hat voll gepasst. Weil,
das war halt das, was ich am Anfang die Befürchtung hatte, dass du die Tour des Gens so läufst wie halt ein 100-Kilometer-Lauf oder so. Und da, als ich die Zahlen gesehen habe, dachte ich so, oh nein,
okay.
Juliane läuft die Tour des Gens wie ein 100-Kilometer-Lauf.
Nee, absolut nicht. Also wäre es ein 100-Kilometer, da wäre ich anders gepaced. Also ich war absolut in meiner Komfortzone. Ich habe Pausen gemacht, ich habe mich auch mal hingesetzt und so. Also das war völlig okay.
Es läuft also alles nach Plan, könnte man sagen. Und bevor du dann in die erste Nacht läufst, kommst du auch an der ersten Live-Base schon an in Valgrisenche. Das ist bei circa Kilometer 50 nach 4000 Höhenmetern. Das ist wieder in den frühen Abendstunden, ne? So 19 Uhr circa so bist du da. Da siehst du das erste Mal deine Crew. Wie geht's dir da?
Ah, da war ich also wirklich happy, die beiden zu sehen, erleichtert, hatte Lust, was zu essen, hatte Lust, mich umzuziehen. Und genau, die hatten dann meine Packbeutel dabei, damit ich mich umziehen kann. Auch so lustige Situationen. Ich bin halt leider manchmal ein bisschen verpeilt, hatte in meinem Packbeutel mein Sport-BH vergessen. Und Lisa zögert keine Sekunde, zieht ihren BH aus und gibt mir den einfach. Also weißt du, das ist wirklich Crewing Deluxe. Und hat mir dann auch noch ihre Regenjacke gegeben, weil man die über den Rucksack ziehen konnte. Das war dann auch noch praktischer als meine eigene Regenjacke und so. Also die beiden haben wirklich ihr letztes Hemd oder ihren letzten Sport-BH für mich gegeben. Und dann haben sie mir auch noch so kleine Kärtchen ausgedruckt, wo Hinweise drauf standen, wie deine Aufgabe ist jetzt Essen, 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 mit einem lustigen Bild noch dabei. Und das sind so Herzenssachen, ne? Also egal wie es dir geht, du siehst das und dann musst du halt wieder breit grinsen. Und so war das auch. Ich war schon ein bisschen angezählt, sag ich mal, weil das war ein langer Tag, steile Höhenmeter, viel Konzentration erforderlich und so. Aber nach diesem Aufenthalt dort war ich halt wieder völlig aufgetankt und also glücklich einfach. Aber die beiden haben mich schon vorbereitet, dass die Nacht richtig schwer werden könnte, weil das der technischste, der höchste und schwierigste Abschnitt des Rennens sein wird.
Ja, wir hatten eine WhatsApp-Gruppe mit ein paar engen Freunden gemacht, wo Lisa und Chris eben auch immer so ein paar Updates reingeschrieben haben, nachdem sie dich gesehen haben. Und da erinnere ich mich, haben sie gesagt, dass du schon beeindruckt warst von den Trails, von der Steilheit auch und dass du schon gemerkt hast, sag ich mal, genau, dass du mittlerweile doch eine ganze Weile schon unterwegs bist, nämlich 8-9 Stunden, dass das natürlich nicht spurlos an einem vorbeigeht, aber dass du zuversichtlich in die erste Nacht gestartet bist. Das war eigentlich so ein bisschen das Fazit. Also alles läuft im Prinzip nach Plan. Und dann kommt die erste Nacht und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du berichtest.
Ja, also ich bin da wie gesagt mit ein bisschen Ehrfurcht reingestartet. Es hat auch noch ein bisschen genieselt. Es war jetzt auch nicht so warm. Ich hatte auch Angst vor der Kälte und so weiter. Und es waren drei große, hohe, steile Gipfel zu bewältigen, bevor ich dann Lisa und Chris wieder sehen würde. Und ja, ich weiß nicht, wann es passiert ist, aber ja, der erste Gipfel, der hat mich schon einfach kaputt gemacht. Ich kann gar nicht sagen, warum. Er war einfach so unfassbar steil. Und auch, also hoch war er steil, runter war er auch so steil. Das ist nichts Neues. Ich habe ja steil geübt. Aber das war eine Steilheit, die habe ich auch noch nie erlebt. Meine Zehen taten sehr weh. Und was aber am erstaunlichsten für mich war, ich bin da sehr emotional geworden. Also ich habe angefangen zu weinen. Ich konnte das gar nicht zuordnen. Ich hatte jetzt gar keine Schmerzen. Es war jetzt kein besonderes Thema oder so. Es war einfach, dass vielleicht Erschöpfung, Müdigkeit und so weiter, Überforderung auch ein bisschen, alles kam zusammen und ich musste nur noch weinen. Also für lange Zeit habe ich viel geweint. Und also vielleicht kam da wirklich auch aus den letzten Wochen der ganze Stress und auch, weiß ich nicht, irgendwelche privaten Themen. Es kam wirklich alles zusammen. Und ich habe mich absolut gebrochen gefühlt da in den Bergen. Und ich mich auch gar nicht mehr gefühlt, als könnte ich das ansatzweise bewältigen. Vielleicht ist mir auch klar geworden, was da noch vor mir liegt. Das kommt wahrscheinlich auch dazu. Und die Müdigkeit, obwohl es die erste Nacht erst war, aber ich hatte die Nächte vorher auch schon schlecht geschlafen, die hat mich auch gekillt. Also ich habe mich immer wieder an den Wegesrand setzen müssen, habe Dirtnaps, nennt man das, glaube ich, versucht, also am Wegesrand mal 10 Minuten zu schlafen, hat aber auch nicht geklappt. Dann bin ich mal schnell ausgekühlt und war noch erschöpfter und noch frustrierter. Ja, und das war gerade mal der erste Gipfel von den dreien in der Nacht. Dann kam also der zweite Gipfel und da bin ich auch kaum hochgekommen. Ich habe dann mal auch eine Allianz mit einem anderen Läufer irgendwie gebildet, dass man gemeinsam hochstapft. Man konnte kaum reden, weil er war Franzose, konnte kein Englisch und ich kann nur schlecht Französisch. Dann hat man halt irgendwie zusammen geatmet, mal auf sich gewartet. Das hat dann geholfen, aber insgesamt war meine Stimmung also wirklich völlig unterirdisch schlecht. Das hatte ich so auch noch nie erlebt. Und dann kam auch noch der dritte Gipfel. Also ich war schon eigentlich völlig am Ende. Und dann kam noch der allerhöchste Anstieg auf 3400 Meter. Es war unfassbar kalt. Ich war kurz davor, meine Rettungsdecke auszupacken, aber ich war zu erschöpft. Man kann so eine Rettungswindel binden am Körper entlang und vorne und über den Kopf, das alles so zubinden. Ich war zu erschöpft, diese Schritte zu gehen. Ich habe dann zwar mich umgezogen, mir alles angezogen, was ich habe, auch zwei Jacken übereinander und so, aber ich habe gezittert, ich habe gefroren, ich habe geheult. Ich habe so geheult, dass ich kaum Luft bekommen habe. Also es war eine absolut absurde Situation, die ich so noch nie hatte, von mir gar nicht kannte. Und ich hatte in der letzten Podcast-Folge von diesem Buch erzählt, von Doug Mayer, der von diesem Drachen erzählt hat, der die Tor gegen den Uhrzeigersinn startet und die Läufer laufen ja Die Läufer laufen gegen den Uhrzeigersinn und der Drache im Uhrzeigersinn und irgendwann wird der Drache dich erwischen und dich brechen. Und so dieses Gefühl war das. Der Drache hat mich schon in der ersten Nacht erreicht und mich absolut gebrochen. Also ich habe mich wirklich wie ein Häufchen Elend gefühlt, was zu nichts mehr imstande ist. Und genau, also den dritten Gipfel habe ich dann irgendwie erreicht und da ging dann auch die Sonne auf. Es war unfassbar schön. Ich habe auch ein Foto machen lassen von einem der Fotografen, der oben wartete, weil ich dachte, ich möchte das schon festhalten, aber auf dem Bild heule ich und die Sonne geht hinter mir auf. Also sehr paradox eigentlich. Und irgendwie habe ich mich dann auch diesen sehr technischen Downhill noch runtergekämpft, war mir aber absolut sicher, dass ich Lisa und Chris sagen werde, dass die Tor zu groß für mich ist, dass ich das nicht kann, auch nicht möchte, dass ich mich hier kaputt mache, dass das auch zu gefährlich für mich ist. Ich war so unsicher auf den Beinen, dass ich ein paar Mal das Gefühl hatte, dass ich abstürze, weil ich ganz wackelig war und es waren halt sehr exponierte Trails, die dann rechtzeitig wirklich in eine Schlucht mündeten. Und wenn du da halt wackelig auf den Beinen bist, kannst du halt abstürzen. Und dann dachte ich, hey, ich bin eine Mama, ich will hier nicht sterben. Also ich hatte wirklich ganz schlimme Gedanken. Dachte so, nee, das Risiko ist es mir nicht wert. Ich werde jetzt hier zur nächsten Lifebase gehen. Dann bespreche ich das mit denen, aber offenbar, also ich kann das nicht machen, das ist eine Nummer zu groß für mich.
Das klingt echt ziemlich dramatisch, finde ich. Und das klingt eigentlich genauso, wie man sich die Tour de Jean vielleicht vorstellt, aber erst gegen Ende.
Ja, es war die erste
allerersten Nacht.
Total erbärmlich, ja.
Ja, wie überrascht warst du denn von der Intensität, von der Dramatik dieser ersten Nacht?
Also, ja, absolut. Also auch dann im Downhill, als dann die Sonne kam, es wurde sehr warm und so und wie ein Häufchen Elend. Ich bin da heulend runtergetrippelt und die Wanderer, die mir entgegenkamen, die haben immer Brava oder Bravo und alle möglichen, haben die mich irgendwie angefeuert. Aber dann haben sie mein Gesicht gesehen und dachten, oh, der geht's gar nicht gut. Und die hat da auch gar keine Freude gerade dran. Also es war wirklich ganz erbärmlich und ich war so ein Häufchen Elend. Das habe ich gar nicht erwartet. Vor allem nicht so früh. Ich habe mich gut vorbereitet, auch auf steile Trails. Ich bin die Zugspitze hoch und runter geklettert auch. Aber dass ich so schnell gebrochen werde, also da Scham hatte ich jetzt nicht, aber zumindest war ich erschrocken darüber, dass ich so schnell kaputt zu bekommen bin.
Ja, dieser Ausspruch, die Tor habe dich gebrochen, schon in der ersten Nacht, hat mich ja dann auch erreicht und du hast es natürlich deiner Crew auch mitgeteilt und das hat alles schon, wie soll ich sagen, ein bisschen schockiert. Und es wurden dann diverse Notfallpläne irgendwie herausgekramt, die man sich eigentlich erst für später aufgehoben hatte. Wie man dich jetzt erstmal wieder zusammenschraubt und zusammenbaut, körperlich, ja, dir alles gibt, was du physisch brauchst, aber natürlich auch dir alles an die Hand zu geben, was du psychisch vielleicht brauchst, um doch noch nicht aufzugeben, so früh in Anführungsstrichen in diesem sehr, sehr langen Rennen. Ja, also die erste Nacht ist dann geschafft, die Sonne geht auf, du bist dann in einem sehr langen Downhill nach Cogne, das ist bei Kilometer 104 und du hast dann auch schon 8.500 Höhenmeter hinter dir. Es ist ja nicht nur so, dass du ja das Gefühl hast, du hast dich da vielleicht übernommen bei der Tour, sondern es ist auch, gibt auch ganz konkret Schmerzen, die auftreten jetzt mittlerweile, was ja auch ein Grund ist, warum du glaubst, dass es nicht mehr so weitergehen kann. Erzähl mal, was du da für so Schmerzpunkte jetzt mittlerweile so entdeckst.
Ja, diese steilen Rampen, besonders im Downhill, die haben halt meine Zehen komplett lädiert. Also das war wirklich, ja, im Grunde ist die Tor dann auch so eine Körperverletzung mit Ansage. Und ich war immer so hin und her gerissen zwischen dem Wert, im Ultra-Trailrunning durchzuziehen, durchzuhalten, sich durchzukämpfen. Das ist ja ein Wert, der sehr groß geschrieben wird. Aber dann gibt es auch den Wert, auf sich zu achten und Nein zu sagen, wenn man weiß, es ist genug. Und man muss nicht ewig aushalten. Also zwischen diesen zwei Werten bin ich immer so hin und her gerissen gewesen, weil ich dachte, ich habe jetzt Schmerzen. Ich glaube, ich traue mir das nicht mehr zu, auch mit der Müdigkeit und so weiter, mit diesem Anspruch und so weiter. Also welchem Wert vertraue ich jetzt? Und da war ich im Kopf einfach hin und her gerissen und bin dann kurz vor der Lifebase, da hatte der Chris dann schon gewartet, bin ihm dann so in die Arme getorkelt und habe nochmal einen kleinen Heulkrampf an ihm ausgelassen. Und ich war mir auch schon klar, dass Lisa und Chris mich da in der Lifebase nicht gehen lassen. Die haben so diese Regel, dass man nicht an VPs oder Lifebases aussteigt, dass man immer nochmal losgeht und wenn man aussteigen möchte, dann erst später. Weil an der Lifebase ist es ja mal besonders einfach auszusteigen. Also ich wusste schon, die lassen mich hier nicht gehen, aber ich habe mir auch schon eine Strategie zurechtgelegt und dachte, na gut, dann stapfe ich nochmal los, aber dann steige ich halt später aus. Also ich war wirklich fest überzeugt, ich dachte, nein, ich muss niemandem mehr was beweisen. Wenn ich mich hier kaputt mache, dann höre ich auf. Ich möchte mir kein Risiko aufbürden und irgendwie als kaputte, gebrochene Person zurückkehren.
Also ganz konkret, du hattest Zehenschmerzen, oder?
Zehenschmerzen, aber vor allem dieses Mentale war am härtesten, genau. Aber Zehenschmerzen hatte ich, ja.
Ja, was haben die beiden dann gemacht in Cogne nach 100 Kilometern, um dich wieder aufzubauen?
Ja, das Wichtigste ist natürlich, mir Liebe gegeben. Also allein diese Umarmungen, wenn man sich mal ausheulen kann und so. Also das ist natürlich, das ist halt sehr viel wert. Und dann haben die halt so getan, als würde es einfach weitergehen. Also die haben mir dann gesagt, komm, setz dich mal, jetzt isst erstmal deine Nudeln und hier, dann machst du dich jetzt gleich erstmal frisch und so. Die haben gar nicht auf mich gehört. Die haben das schon wahrgenommen, dass ich aussteigen möchte, aber erstmal haben sie mich fertig gemacht, als würde es halt weitergehen. Und ja, letztendlich, als ich dann wieder ein bisschen frischer war und so und auch vor allem die Schuhe gewechselt hatte, wo meine Zehen wieder Platz gefunden haben, die schmerzenden, bin ich schon nochmal losgetrottet. Ich habe auch wieder so eine süße Karte mitbekommen, auch mit dem Höhenprofil nochmal und mit einem netten Bild und so. Also alles fürs Herz. Aber mir war, als ich wieder losgestiefelt bin, habe ich immer noch auch anderen Freundinnen, auch Toni und so, Audios geschickt, dass ich dachte, es tut mir total leid, aber ich werde dann jetzt in der nächsten Live-Base, da werde ich aussteigen. Also um guten Willen zu zeigen, mache ich noch eine Etappe weiter, aber dann werde ich aussteigen. Das habe ich auch noch Luke und Babs, also ich habe das allen möglichen Leuten noch per Audio versichert, dass ich rausgehen werde.
Was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, ist, dass wir ja auch im Vorfeld viel gesprochen haben über diese lange Reise und diese Ergebnisoffenheit und so weiter. Und dass ich dann doch überrascht war, dass du so schnell das Handtuch werfen wolltest. Weil ich habe dann so gedacht, ja, Juliane, was hast du erwartet? Ist es das nicht genau das, wofür du dich angemeldet hast? Du bekommst eigentlich genau das, auch was du wolltest. Eine lange Reise mit Widerständen und so weiter. Natürlich ist das kein Spaziergang, die Tour de Jean. Es war vielleicht ein bisschen fies von mir auch, diese Gedanken zu haben. Aber du hattest ja überhaupt gar keinen, du hättest kein Problem damit gehabt, auszusteigen. Du hast jetzt kein Schamempfinden oder sowas gehabt, dass dir das irgendwie unangenehm wäre vor aller Welt dann, oder?
Nö, das überhaupt nicht. Ja. Klar hatten wir diese WhatsApp-Gruppe und dann über alles Laufrad das kommuniziert und so. Aber ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass ich wem was beweisen müsste. Aber was ich gemerkt habe, was mir unangenehm war, dass ich mir selbst gegenüber mit so wenig Demut dem Rennen gegenüber getreten bin. Also ich hatte einfach Lust da drauf. Aber so Demut, so demütige Gefühle hatte ich gar nicht mehr. Und nach dieser Nacht war ich sehr demütig und dachte, boah, die Tour ist wirklich groß und vielleicht wirklich eine Nummer zu groß für mich. Und das muss ich demütig anerkennen. Also die Demut, die war auf einmal wieder da.
Jetzt im Nachhinein könnte man ja fast sagen, also ohne jetzt zu spoilern, aber ist vielleicht wirklich diese Lektion in Demut der ersten Nacht ein Teil des Rezepts gewesen, warum du dann den Rest des Rennens anders gestaltet hast. Du hast dann auf der Strecke, also du läufst in Cogne wieder los, ja. Und auf der Strecke wirst du dann auch überrascht von eben dem schon erwähnten Luke, einem Freund, einem sehr guten Freund von dir. Du hattest keine Ahnung, dass er da sein wird. Ich glaube, er hatte ein paar Tage vorher auch noch keine Ahnung, dass er da sein wird. Auf jeden Fall steht er dann da irgendwo in der Pampa und überrascht dich. Und tritt aus hinter irgendeinem Baum hervor. Erzähl mal diesen Moment.
Es war wirklich lustig, weil ich hatte keine Ahnung. Ich habe mich da irgendwie durchgekämpft. Das war schon wieder auch eine sehr schöne Strecke, schöne Trails. Das konnte ich schon auch genießen. Aber ich wollte, wie gesagt, den Donners dann bei 100 Meilen, dachte ich, das ist genug, dann steige ich aus. Und dann hatte ich noch einen Volontor, so heißen die Volunteers bei der Tour, getroffen, der auf der Strecke unterwegs war. Und mit dem habe ich angefangen zu quatschen. Auf Englisch ein Kroate, der gesagt hat, er ist die Tour schon öfter gelaufen. Und dann habe ich ganz unglaublich gefragt, boah, warum? Das ist doch viel zu hart. Warum tut man sich das an? Und auch noch mehrfach. Und dann hat er gesagt, ja, die Tour, die bricht alle. Also es wird allen so gehen wie dir. Es geht allen schlecht. Er hat das so ähnlich auch wirklich formuliert. Aber die Kunst ist es, auf das Außen zu achten. Also schau dich um hier im Ostertal. Das ist ein Geschenk. Und wenn du das Geschenk dieser Schönheit, der Natur und so annehmen kannst, dann wird das kein Thema mehr sein, dass du so gebrochen bist. Und das hat er so erzählt und es hat mich irgendwie auch ziemlich beeindruckt, wie er das erzählt hat. Und in dem Moment taucht Luke, mein bester Kumpel Luke, auf der Strecke auf. Ich dachte erst, jetzt halluziniere ich oder was, aber dann war das tatsächlich Luke. Und wirklich in derselben Sekunde habe ich gedacht, boah, wenn der sich jetzt ins Auto gesetzt hat, 10 Stunden gefahren ist, um mich hier zu supporten, dann kann ich nicht aussteigen. Also ich kann es schon wegen Lisa und Chris eigentlich nicht, die ja den ganzen Urlaub für mich hier verwenden. Und jetzt auch noch Luke, das war dann so, okay, jetzt muss ich meine ganze Entscheidungskraft und so weiter denen überlassen. Ich kann jetzt nicht, ich kann nicht mehr aussteigen. Da war einfach ein Schalter umgelegt und ab diesem Moment war einfach nur, habe ich nie mehr über DNF nachgedacht.
Und genau dieser Tag, ja, also auf dem Abschnitt zwischen Cogne und Donners, ja, zwischen Kilometer 100 und 150, ich glaube, da ist genau dieser Schalter umgelegt worden, wo irgendwas in deinem Kopf passiert ist. Irgendwas hat sich da verändert. Ich kann ja kurz hier aus der WhatsApp-Gruppe mal vorlesen, wie Chris das beschrieben hat, als du in Donners, also bei 150, eingelaufen bist, ja. Juliane kam an der Lifebase mit der festen Absicht an, weiterzulaufen. Wir hatten uns einen ganzen Blumenstrauß an Strategien zurechtgelegt für den Fall, dass sie in Donners aussteigen möchte, aber haben nichts davon gebraucht, ganz im Gegenteil. Sie hat uns fast die Worte aus dem Mund genommen und war sofort mit, in Anführungsstrichen, nur 2 Stunden Schlaf einverstanden und freut sich auf die nächste Nacht. Also, ich habe so gedacht, und da würde ich dich jetzt gerne fragen, ob das stimmt, dass du an diesem Punkt irgendwie gelernt hast, einfach die Umstände zu akzeptieren. Also hat Akzeptanz und Adaption, hat das was damit zu tun vielleicht?
Ja, also einmal hat es damit was zu tun, dass man alles abgibt, was belastend ist. Also ich habe alles abgegeben an die Person, denen ich vertraue. Also an Luke, an Lisa und auch an Chris. Entscheidungen zu treffen und so, das ist ja alles anstrengend. Also auch zu entscheiden, aussteigen zu wollen, das belastet dich. Dann hast du viele negative Gedanken im Kopf. Ich habe das alles abgegeben. So, die haben das für mich entschieden, dass ich weitermache. Und als ich das dann akzeptiert habe, habe ich auch alles andere akzeptiert. Weil also so eine wirklich eine totale Akzeptanz hat auf einmal stattgefunden. Die Füße haben natürlich noch wehgetan. Ich war immer noch müde. Es war heiß. Es war also ganz viele Unannehmlichkeiten haben gleichzeitig stattgefunden. Aber es war einfach, ich habe das nicht mehr bewertet. Es war so ein Zustand wie wahrscheinlich in der Meditation oder so, dass das alles war. Aber ich war einfach so in meinem Sein einfach anwesend und habe so die schönen Dinge, habe ich mir so rausgezupft, den Trail, nette Begegnungen und so. Und das Negative habe ich einfach nicht als negativ bewertet. Die Müdigkeit war dann eher so interessant, die war halt da, aber nicht mehr schlecht oder so. Und das war ein Zustand, den habe ich auch noch nie erreicht gehabt. Mhm. Das war ein ganz neues Stadium, was ich nicht kannte.
Das scheint mir doch ein sehr interessanter Punkt zu sein, weil du hast ja gesagt, in der ersten Nacht hattest du noch diese innere Diskussion, diesen inneren Konflikt, könnte man vielleicht noch nennen, das ist immer hin und her oszilliert zwischen: Ja, natürlich will ich mich erfordern und ich will vielleicht auch an Grenzen gehen, aber ich will natürlich meinem Körper auch nicht zu sehr schaden. Und wie entscheide ich mich jetzt? Das heißt, es ist ja eine ständige Diskussion, die man mit sich hat, an welchem Punkt man jetzt eigentlich gerade ist mit seinem Körper und so. Das hast du eigentlich, das ist vielleicht auch energieraubend, ja?
Total,
das hast du vielleicht so hinter dir gelassen.
Genau, pro, contra, das macht dich fertig. Ich habe einfach gar nicht mehr gedacht. Der Kopf war komplett frei. Ja. Der war komplett freigefegt. Das ist toll, wirklich.
Und jetzt bist du an dem Punkt, man könnte es vielleicht wirklich radikale Akzeptanz nennen. Ja. Und der hat tatsächlich, glaube ich, was mit Buddhismus zu tun. Das ist also ein Zustand, ja.
Ja, der süchtig macht.
Der, weiß auch. Ich nicht.
Doch, das ist wirklich, also das ist ja schon so auch so eine kleine Ekstase. Also wenn du wirklich, du bist einfach nur noch, nichts tangiert dich. Das ist schon, so stelle ich es mir auf einigen Drogen vor, diesen Zustand.
Ja. Es gibt ja die philosophische Richtung des Stoizismus. Man könnte mal sagen, du hast das eigentlich alles stoisch dann irgendwie ertragen oder wahrgenommen, erlebt.
Mhm. Ja, genau. Das ist, glaube ich, der Begriff stoisch. Stoisch immer weitermachen.
Ja, das heißt, du nimmst also schon wahr, du nimmst auch Gefühle wahr und Schmerzen und alles Mögliche.
Aber ja, und sogar, man nimmt sogar es nicht mehr. Intensiver wahr. Also wenn du diese ewigen Diskussionen im Kopf nicht mehr hast, wenn die dich nicht mehr stören, wenn du keine Gedanken eigentlich mehr hast, dann nimmst du die Umgebung und so weiter noch intensiver wahr. Also das ist alles, was deine Sinne wahrnehmen, ob es Hitze, Gerüche, Geräusche und so weiter sind. Das ist auf einmal super präsent. Du bist so im Moment, also geht gar nicht mehr. Also das ist, du bist richtig mal. Und das ist man sonst meistens nicht. Meistens ist man ja irgendwie mit seinen Gedanken beschäftigt und nimmt alles andere gar nicht wahr. Und das ist ein Zustand, den wünscht man sich aber jeden Tag.
Ja. Und das Spannende ist ja auch, dass das also jetzt nicht infolge einer vorher zurechtgelegten mentalen Strategie war, so möchte ich mich ab Kilometer 100 dann irgendwie verhalten oder fühlen, sondern das ist ja eigentlich ganz automatisch unbewusst sozusagen passiert, ja.
Mhm. Ja, absolut, ja. Als hätte man auch so seinen Körper irgendwie verlassen, also der, und würde von außen so drauf schauen irgendwie und das gut finden, was da passiert, was man sieht. Also es ist wirklich ein Zustand, der ist nicht alltäglich, genau.
Jetzt steht dir die zweite Nacht bevor. Ich weiß noch, ich habe dir da eine Sprachnachricht gemacht. Ich habe dich auch versucht, irgendwie natürlich zu motivieren, auch wohl wissend, dass du das überhaupt nicht magst, wenn man dich versucht zu motivieren. Deswegen habe ich da versucht, ein bisschen defensiv zu sein. Aber was ich dir gesagt habe, glaube ich, war, dass jetzt die zweite Nacht ja auf jeden Fall mal von den Trails leichter als die erste wird, weil genau das haben wir auch schon gesagt, die Tor startet sehr anspruchsvoll, vielleicht auch aus gutem Grund, dass dort die Läufer und Läuferinnen ja noch irgendwie am wachesten, am fittesten irgendwie sind und dass da sozusagen die schwierigsten Calls hinter sich gebracht werden, was nicht unbedingt heißt, dass es dann leicht wird, überhaupt nicht, ja, aber leichter, ein Stück weit schon. Und ja, wie bist du dann in die zweite Nacht gestartet? Das, ich glaube, hat dir das irgendwie Zuversicht gegeben, dieses Wissen, dass du ja das Anführungsstrichen Schlimmste vielleicht an Trails schon hinter dir gehabt hast?
Ja, ein bisschen Ehrfurcht hatte ich, weil natürlich die erste Nacht noch so präsent war. Und also das war wirklich ein schlimmes Erlebnis, was ich auch lange nicht vergessen werde. Und dann war diese Nacht aber ein einziger Hype, wirklich. Es war... Weil, wie gesagt, meine Gedanken völlig weggewischt waren und klar war, ich mache das jetzt, egal was da auf mich zukommt. Ich habe laute Musik gehört und die auch viel intensiver gewirkt hat als sonst. Ich habe immer ein Lied on Repeat gehört und auch das hat irgendwie nochmal so einen Modus ausgelöst, dass man einfach völlig da ist. Die Trails waren überragend schön, schon auch verblocktes Gelände und so. Aber es hat mir einfach alles, ich habe das nicht mehr bewertet als, ach, das ist jetzt aber schwer, sondern es war einfach verblocktes Gelände und das hat man einfach so hingenommen. Dann habe ich immer mal wieder Allianzen mit anderen geschlossen, immer mal wieder nette Begegnungen oder Gespräche gehabt, das ist ja auch cool. Selbst wenn man dann nicht miteinander kommunizieren kann, weil alle andere Sprachen sprechen, dann macht man das über Geräusche, dass man irgendwie kommuniziert. Also irgendeine Interaktion findet immer statt, selbst ohne Worte, das fand ich auch mal total nett irgendwie. Diese kleinen Allianzen. Und ja, ich war, körperlich hat sich alles super angefühlt. Ich habe gar keine Schmerzen mehr gefühlt. Das war auf einmal, oder beziehungsweise habe ich die Wehwehchen nicht als negativ bewertet. Die waren schon noch da. Dann hat es angefangen, dass ich Halluzinationen hatte. Aber die waren so schön. Also ich habe überall kleine Tiergesichter gesehen. Schafe meistens, auch mal Wölfe, alle möglichen Bauernhoftiere. Aber die haben mich alle angelächelt. Also ich gucke auf den Trail und überall lächelt dich was an. Das war so richtig, richtig schön. Das hat einen auch total unterhalten. Die Nacht war auch sehr kurzweilig. Dann war halt sternenklarer Himmel über den Läufern, überall diese kleinen Stirnlampen am Berg. Dann habe ich noch einen Steinbock gesehen, der im Fels geschlafen hat und so. Also so kleine Highlights, wo man sagt, ach Mensch, das ist ja schon sehr besonders. Und ja, also das war wirklich, von vorne bis hinten, diese Nacht war wirklich die schönste Nacht, die ich in meinem Leben hatte, weil ich komplett in Ekstase und im Hype war. Und das hat so lange angehalten, die komplette Nacht. Und der Sonnenaufgang dann am Berg war noch die Krönung. Das war wirklich auch einer der schönsten Ausblicke, den ich je so genießen konnte. Auch mit dem Essen, mit dem Trinken hat alles gut geklappt. Ich hatte keine Magenprobleme oder irgendwas. Also ich kann es nicht anders beschreiben, weil es war wirklich überragend, unfassbar und wundervoll.
Ja, du hast dann auch eine Nachricht an deine Crew geschickt in der Nacht mit einem Foto. Da sieht man also einen Ort von oben aus gesehen, heller leuchtet in der dunklen Nacht und es sieht sehr, sehr schön aus. Und du schreibst dazu, beste Nacht meines Lebens, so unfassbar toll. Ja, es ist doch eigentlich verrückt, oder? Dass das wirklich das komplette Gegenteil von der ersten Nacht war.
Ja.
Und ich finde, das alleine, diese beiden Nächte gegenübergestellt, sagt ja schon so viel über Ultra-Trail-Running aus. Wie breit dieses Spektrum halt ist und auch wie schnell es halt das Pendel von links nach rechts ausschlagen
kann. Ja, aber auch die Absurdität, also was das mit dir macht und wie unvorhersehbar das auch ist und unkontrollierbar vielleicht auch. Also deswegen musste ich auch immer mal wieder lachen, weil ich das schon auch alles sehr absurd fand, dass wir uns da jetzt dann durchkämpfen und alle halluzinieren. Irgendwie ist es schon auch sehr absurd und da konnte ich nicht anders drauf reagieren, als widerständig irgendwie zu lachen.
Wie erklärst du dir eigentlich diese Lachanfälle? Ja, hast jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen. Man sieht es auch immer wieder auf den Bildern, die wir auch in unseren Stories geteilt haben, dass du also an den VPs dann ja sehr fröhlich wirkst. Und ist das Galgenhumor? Oder ich habe mich so auch gefragt, ist nicht Lachen auch jetzt so, weiß nicht, biologisch betrachtet auch einfach irgendwie so eine Form des Spannungsabbaus? Man kann ja ganz unterschiedlich mit so innerer Anspannung umgehen. Und würdest du sagen, jetzt auch gar nicht bewusst vielleicht eingesetzt, aber unterbewusst, dass das tatsächlich auch dazu gedient hat, so innere Spannung abzubauen?
Ich glaube auch, das hat viele Funktionen gehabt, also Spannungsabbau auf bestimmt. Dann sind Lisa und Chris aber auch echt lustig. Also wenn ich die getroffen habe, dann gab es einfach auch viel zu lachen. Deswegen ist diese Crew-Konstellation war echt wichtig. Ich glaube, sonst hätte ich nicht so viel zu lachen gehabt. Da konnte ich mich auch fallen lassen, weil die sich ja um alles gekümmert haben. Die haben meinen Rucksack fertig gemacht. Also ich hätte wahrscheinlich irgendwann mit meinem müden Kopf nicht mal mehr meine Stirnlampe eingepackt oder aufgeladen, weil ich so verpeilt war. Es war schon auch so, das muss man dazu sagen, dass ich immer noch sehr wankend unterwegs war. Ich bin auch in der Nacht, obwohl ich das jetzt gerade als Ekstase beschrieben habe, bin ich auch einmal einfach umgekippt in einem Latschenbaum gelandet, weil ich, ich wollte irgendwas hinten greifen aus meinem Rucksack. Also ich war sehr wankend unterwegs und eigentlich recht unsicher so fürs Hochgebirge. Aber habe das halt nicht dann so als negativ bewertet. Aber das muss man schon dazu sagen. Es war ja auch kein Spaziergang. Aber dennoch war halt ständig dann dieses Lachen da. Und das hat einfach irgendwie gut getan. Und hat natürlich dann auch nochmal zu diesem Ekstase-Gefühl irgendwie beigetragen, dass das alles, also es bleibt jetzt so als tolles Erlebnis im Kopf. Aber wenn man mal ganz genau hinschaut und das Lachen wegstreicht, ist das ja trotzdem sehr hart gewesen.
Also ich finde das super spannend, dass du dem Ganzen halt mit Humor begegnest. Es ist ja schon auch eine Wahl, die man da hat. Ich glaube nicht, dass du das jetzt bewusst gemacht hast. Auch da wieder, es ist wenig vorher überlegte mentale Strategie, die dann da zum Einsatz kommt irgendwie so. Sondern es passiert ganz natürlich. Und ist auch da, das Lachen, das schafft ja auch wieder irgendwie eine Distanz zur eigenen Situation. Also auch da ist es wieder, wie auch schon, wie wir es vorbesprochen haben, diese Gleichgültigkeit, die irgendwie einsetzt, diese radikale Akzeptanz, wird jetzt auch nochmal verstärkt durch auf seine Situation blicken und so ein bisschen auch drüber lachen, weil das ganze Unterfangen ist natürlich, wenn man so auch guckt, man ist schon natürlich auch absurd, ja, also was mache ich hier eigentlich? Und aber anstatt sich im Selbstmitleid zu wälzen, was naheliegend wäre, wo man auch niemanden Vorwurf machen könnte, der das tut, weil ja, es ist vielleicht auch ziemlich miserabel teilweise. Aber entscheidest du dich dazu, einfach zu lachen? Und jetzt kommt meine Frage daran anschließend. Wir haben ja häufig schon darüber gesprochen, dass Ultra-Trail-Laufen dich nach und nach wie so eine Zwiebel schält und am Ende wirklich so dieser innere Kern übrig bleibt. Ja, das rohe Ich. Ja, alle Massen sind weg. Und wenn das rohe Ich von dir ist, dass da einfach ein sich scheckig lachendes kleines Wesen ist, was einfach alles absurd findet, dann ist das doch gar nicht mal so verkehrt, oder? Also da könnte ja auch was ganz anderes sich hinter verstecken sonst noch. Ja,
lieber ein alberner Kern als ein grumpy innerer Kern, ne? Ja, mir hat das auch voll gut gefallen. Ich hatte auch, haben wir in der Crew auch vorher drüber gesprochen, dass ich Sorge davor habe, dass ich ungerecht werde und dass ich fies werde oder so, wenn es mir schlecht geht, ich im Unterzucker bin. Das kann ja auch passieren und das hat es schon auch gegeben. Ich bin auch schon mal richtig unfreundlich geworden und davor hatte ich Sorge. Das ist ja echt nicht schön. Und also jetzt bin ich auch ganz happy, dass das zum Vorschein gekommen ist und nichts anderes.
Juliane, du tust es wirklich, oder?
Was tue ich?
Die Tour des Géants laufen 330 Kilometer, 24.000 Höhenmeter nonstop.
Ich will ja nicht angeben, aber es sind wahrscheinlich sogar ein paar tausend Höhenmeter mehr.
Erzähl mal, was ist dein wichtigstes Stück Ausrüstung für die Tour?
Also neben unterschiedlichen Schuhmodellen, die ich übrigens teilweise eine Nummer mindestens größer gekauft habe, um trotz geschwollener Füße in die Schuhe zu passen, möchte ich auf keinen Fall auf meine Garmin Enduro 3 verzichten. Ich habe die Uhr immer im Training getragen und kann sagen, die Enduro ist die ultimative Laufuhr für Ultradistanzen. Perfekt für die Tour des Géants.
Du meinst vor allem wegen der Akkulaufzeit, oder?
Auch, die setzt wirklich neue Maßstäbe. 120 Stunden im normalen GPS-Modus. Und wenn die Wetterverhältnisse das hergeben, lädt sie sich über Solar wieder auf. Und dann sind bis zu, pass auf, 320 Stunden möglich.
Hau mir ab, du. 320 Stunden, krass. Das sollte doch selbst für die Tour des Géants reichen, oder?
Also Cut-Off liegt bei 150 Stunden. Lass mal eine Wette abschließen, ob ich meine Enduro 3 einmal laden muss oder nicht.
Schwierig. Okay, was zeichnet die Uhr denn noch so aus?
Für mich war im Training besonders Navigation wichtig. Das ist die Kernkompetenz von Garmin und das merkt man auch. Super detaillierte und vorinstallierte Karten, intuitive Bedienung, das passt alles. Und auch echt sinnvoll, jetzt pass wieder auf, die integrierte Taschenlampe, die auf langen Abenteuern auf den Trails immer mal zum Einsatz kommen kann. Mit der kommst du im Zweifelsfall im Dunkeln auch einen technischen Downhill runter.
Okay, das klingt gut. Da bin ich echt gespannt, wer als erstes bei der Tour schlapp macht. Den Garmin Enduro 3 oder du?
Höhö, sehr lustig. Unsere beiden Akkus sind jedenfalls voll Energie.
Sehr gut. Infos zur Enduro 3 findet ihr auf alleslaufbar.de. Die Links sind in den Shownotes. Vielen Dank an Garmin, den Alleslaufbar-Monatssponsor im September. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Du bist dann auf dem Weg von Donnas nach Gressoney. Also du bist auf dem Weg, die 200-Kilometer-Marke zu passieren, was ja psychologisch vielleicht auch echt eine wichtige Marke dann ist. Dann hat man also deutlich über die Hälfte hinter sich gebracht. Und da hat uns ein Bild erreicht von Luke, der dich dann auch wieder ausfindig gemacht hat, irgendwo im Nirgendwo. Und da sieht man dich einen sehr technischen, verblockten Weg hochkrabbeln, also wo so ganz große Steinbrocken nur aufeinander geworfen sind, da ist gar kein richtiger Trail, sondern man hüpft dann da ein bisschen von Stein zu Stein, es geht auch steil bergauf. Es wird also nicht leichter jetzt vom Weg oder sowas, ne? Und das zeigt sich natürlich auch in deiner Pace. Also du wirst doch sehr langsam. Hat dich das irgendwie frustriert, dass du jetzt nur noch sehr langsam auch unterwegs bist? Mhm. Oder wie bist du damit umgegangen?
Das ist echt krass. Ich hatte diese Gefühle nicht mehr von Frustration und solcher. Ich hatte immer im Kopf, dass ich das jetzt hier mache. Und immer, wenn ich irgendwie weiterkomme, wenn ich nicht rumsitze oder so, weil das kann ja auch passieren, dass man irgendwann vor Frustration nur noch sitzt und immer wieder Pausen macht, sondern immer, wenn ich in Bewegung bin, dann ist das adäquat und gut und angemessen und es ist egal, welche Pace. Und da, genau, da im Grunde war ich da ziemlich erschöpft. Also ich war da ziemlich fertig. War gut, dass ich Luke immer mal wieder gesehen habe, weil es war heiß. Die Nacht steckt da natürlich schon auch im Körper. Ich hatte auch tagsüber Halluzinationen. Ich habe gegessen wie sonst was, damit ich irgendwie mich auf den Beinen halten kann. Aber ich hatte keine Frust oder ich hatte keine schlechten Gefühle. Aber war halt genau eben sehr, sehr langsam. Auch insbesondere im Downhill bin ich eigentlich nur noch gehumpelt und so. Aber das war okay, weil ich bin vorwärts gekommen. Und war sehr, sehr dankbar, da Luke auch zu sehen und so. Also es waren eher wieder dann so die guten Wahrnehmungen und Gefühle, die halt präsent waren.
Gab es überhaupt noch Laufanteile oder war das jetzt 100% Wandern?
Ja, also so flache Abschnitte, die konnte ich noch joggen, also laufen. Also es war wirklich so ein Traben. Und auch immer nur, also wirklich mit intensivstem Stockeinsatz. Auch also im Downhill, Flachstrecke, immer musste ich die Stöcke nehmen, allein weil ich so wankend unterwegs war. Das war wirklich eine Gehhilfe. Mhm. Und genau, aber auch Downhill bin ich da, auch da nur gehumpelt. Das hat ewig gedauert. Aber es hat mich überhaupt nicht frustriert. Das war einfach, ich bin da jetzt unterwegs. Und wenn man langsam unterwegs ist, dann kann man ja auch noch mehr quatschen und wahrnehmen und so. Das war alles in Ordnung. Mhm. Das war auch interessant zu erfahren, weil es ist ja schon, also wenn ein Downhill, also wenn man dann für 100 Höhenmeter schon fast eine halbe Stunde braucht, das kann ja schon mal frustrieren. Aber es hat mich nicht frustriert. Das war interessant.
Um eine Idee zu bekommen, du warst auch zu dem Zeitpunkt noch in der Top 20 der Frauen und im Gesamtfeld irgendwie auf, weiß nicht, auch unter den ersten 200 oder so. Das heißt, hinter dir kam noch eine ganze Menge. Du warst auf jeden Fall im schnelleren Viertel des Feldes auch unterwegs. Das nur mal, das zu relativieren und um das einzuordnen. Ja, du hast eben gesagt, dass du also die ganze Zeit gut gegessen hast und das kam auch bei uns so an. Du hast auch viel, glaube ich, Kaffee mit unendlich viel Zucker getrunken. Das heißt, es kam ordentlich Carbs rein. Erzähl mal so ein bisschen vom Essen und von der Verpflegung.
Boah, ich bin wirklich beeindruckt davon, wie gut ich essen kann. Also bei den VPs, da ist dann immer ein Riesenbuffet aufgebaut. Da gibt's Käse, da gibt's Suppe, da gibt's Kekse, da gibt's Schokolade. Und ich habe wirklich ich habe von allem was genommen, gleichzeitig in den Mund gestopft, gekaut, mit Kaffee, mit Zucker noch runtergespült. Hatte nie Magenprobleme. Während des Unterwegsseins hatte ich eigentlich immer irgendwas zu kauen oder zu trinken im Mund. Also ich hatte stetige Energiezufuhr. Zucker en masse. Ich habe Zucker in das System gepumpt, das glaubst du gar nicht. Aber dass der Körper das so hinbekommt, ne? Also da war ich ziemlich stolz auf mich, wie ich das hinbekommen habe, wie viel Zuckermengen ich runterbekomme. Aber das ist wahrscheinlich auch der Dreh- und Angelpunkt, dass man da sich noch irgendwie auf den Beinen halten kann. Ich hatte dann irgendwann auch einen entzündeten Mundinnenraum, weil halt ja ständig insbesondere halt Zucker reingekommen ist und ich aber nur einmal am Tag kurz Zähne putzen konnte. Also das war dann auch schon unangenehm eigentlich zu essen, aber das war mir egal. Ich habe weiter reingepumpt. Und gerade dieser Kaffee, dieser italienische, sehr starke Kaffee mit unendlich viel Zucker, das hat mich auch mal unfassbar nach vorne gebracht. Also das war auch, da hatte ich fast schon dann immer so Herzklopfen aber wie so Verliebtheitsgefühl, also auch wieder so wie so Ekstase und Hype, weil das so richtig den Körper wieder nach vorn gebracht hat, aber auf eine Art wirklich, dass du dich auf Wolke 7 gefühlt hast. Und klar, Zucker, Koffein und dann noch Musik und die tolle Umgebung, das macht das natürlich mit dir. Also es war wieder dann eigentlich wie in so einem Rausch.
Das heißt, du hast die ganze Zeit überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass du irgendwie Magenprobleme oder sowas bekommen hast oder dass dir übel wurde, dass du keine Lust mehr hattest zu essen, dass der Appetit vergangen ist.
Nee, und ich hatte auch wirklich immer Lust zu essen. Ich habe mich immer richtig gefreut. Ich habe mir meine liebsten Marzipanriegel eingepackt. Ich habe davon kiloweise gegessen. Das ist schon unnormal. Und ich habe auch nie die Lust verloren, dann Nudeln zu essen und Reis. Und so. Also, irgendwann hat es wehgetan, aber das hat mir dann auch nichts ausgemacht. Und Lisa und Chris hatten immer lecker Nudeln mit Tomatensauce vorbereitet. Das habe ich die ganze Zeit gegessen. Einmal gab es Reis, weil die Nudeln dann doch im Mundraum zu wehgetan haben. Aber also das so Essen war einfach super. Ja, das, wenn man, das ist ja auch, Essen ist ja auch was Tolles, ne? Es ist nicht langweilig geworden zu essen.
Okay, also Ultra Trail Running als ja, Esswettbewerb bei leichter körperlicher Betätigung, so nennt man es ja manchmal. Also ja, diese Fähigkeit, viel zu essen über einen langen Zeitraum, das ist wirklich ein Skill, den du, glaube ich, jetzt auch bei der Tour spätestens entdeckt hast. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, du kommst dann abends gegen 21, 22 Uhr in Gressoney an. Du hast dann tatsächlich die 200 Kilometer Marke passiert, hast knapp 16.000 Höhenmeter hinter dir. Und auch da möchte ich ganz kurz vorlesen, was Chris uns geschickt hat in die Gruppe. Die Tour steckt voller Überraschungen, Juliane aber noch mehr. Sie kam uns lachend und vor Energie strotzend in die Arme gelaufen und meinte sofort, dass sie weiterlaufen möchte, weil es ihr so Bock macht. Ja, also du bist da tatsächlich in einer Art Rauschzustand mittlerweile.
Ja, wirklich. Also ich hatte das auch noch nie. Ich weiß auch nicht, was damit. Ich war so happy und glücklich und es war auch wieder so lustig mit Lisa und Chris. Und das hat es für die ja vielleicht auch schön, als wenn ich dann wie ein Häufchen Elend da sitze. Also ich glaube, die hatten dann auch Freude daran und haben auch gelacht und so. Und wir hatten da einfach voll die gute Zeit. Und dann hab ich wieder ein Kärtchen mitbekommen und es war wieder so, und Umarmungen, es war wieder so herzlich schön einfach. Dann habe ich nochmal mehr Hype aufgetankt und bin wirklich absolut motiviert in die Nacht und voller Freude, auch und gar nicht mehr voller Ehrfurcht und Angst oder so, voller Freude in die nächste Nacht reingestartet. Ich hatte auch wieder jemanden getroffen, einen Mark aus England, mit dem ich häufig Begegnungen hatte. Da hatten wir uns zusammengeschlossen und gesagt, dass wir dann auch eine kleine Allianz in der Nacht bilden und dem habe ich mich dann angeschlossen und dann hat sich auch noch ein dritter Läufer, Clément aus Frankreich, dazu gesellt und dann waren wir halt zu dritt da in der Nacht unterwegs und hatten auch so total nette und gute Unterhaltungen, was dann auch sehr kurzweilig war.
Ich glaube, ursprünglich war der Plan, vielleicht in Gressoney, weil es jetzt früher Abend war, da auch nochmal die Chance zu nutzen, in der Lifebase zu schlafen. Aber dann wurde entschieden, diese positive Welle, die ja gerade da ist, eben nicht zu unterbrechen, sondern einfach zu sagen, okay, dann surfen wir die noch ein bisschen weiter. Du läufst einfach direkt weiter in die Nacht.
Die Nacht bringt dann aber auch wieder eine Überraschung. So gut gestartet, wendet sich das Blatt. Und im Downhill merke ich, dass erstmals meine Knie richtig doll wehtun, dass ich den Downhill eigentlich gar nicht runterkomme. Ich verliere dann auch meine Allianz mit Clément und Marc. Die müssen vorlaufen, so langsam können sie nicht machen. Und ich habe Schmerztabletten dabei und die fange ich dann an zu nehmen. Ich hatte leider ziemlich viele Schmerztabletten dabei und ich hatte so große Schmerzen und ich war so müde und auch im Kopf nicht so klar, dass ich mir ganz schön viele Schmerztabletten reingeschoben habe, und zwar Ibuprofen. Und der Clément hatte mir schon gesagt, nimm das lieber nicht. Also gerade Ibuprofen in hoher Menge, also in kurzer Zeit vor allem, das kann voll auf die Niere schlagen. Und da habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Hat mir auch später ein Arzt gesagt, das hätte ich nicht tun sollen, dass ich da irgendwie 3 Ibos innerhalb von nicht mal 3 Stunden oder so geschluckt habe.
300, 400er, oder?
Ich glaube 600er sogar. Ja, und also das war, da ich konnte wirklich eigentlich kaum mehr Downhill laufen und dachte, ich muss jetzt da irgendwie runterkommen. Habe mich häufig an den Rand setzen müssen. Es war jetzt gar nicht, dass ich komplett frustriert gewesen wäre. Ich war eher verwirrt und eben wackelig und wusste mir da nicht so wirklich zu helfen, wie ich den Berg da runterkommen soll.
Haben die Schmerztabletten denn gewirkt?
Nein, gar nicht. Vielleicht war es auch einfach zu viel. Ich weiß es nicht, dass das System überfordert war, das dann irgendwie zu verarbeiten. Ich bin dann irgendwie an die nächste VP gekommen und habe mich da dann einfach habe natürlich noch gegessen und so, habe mich an den Tisch gesetzt und 1,5 Stunden geschlafen. Und ich dachte, ich muss jetzt die Schmerzen mal kurz wegschlafen. Ich muss die Nacht auch verkürzen. Aber das Problem war da, weil ich mir auch gar keinen Wecker gestellt hatte, das macht man eigentlich nicht, dass man sich einfach hinlegt und schläft. Man muss ja das irgendwie reduzieren, sonst hätte es auch sein können, dass ich da 8 Stunden rumliege oder so. Und ungeduscht unterkühlt man ja total schnell. Das heißt, ich wache also nach 1,5 Stunden von alleine auf, weil ich so zittere. Also ich war dann total unterkühlt. Mir war ganz kalt und dann wusste ich, oh je, ich habe einen Fehler gemacht. Also einmal mit den Schmerztabletten, dann einfach sich an den Tisch da zu legen und 1,5 Stunden zu schlafen, ohne sich irgendwie warm einzupacken, noch vielleicht mit einer Rettungsdecke oder so. Ja, und da war ich dann auch ziemlich überfordert und ja, ängstlich auch, was dann jetzt ist, ob die Unterkühlung, was das jetzt mit mir macht und so. Hab mich dann schnell warm eingepackt und bin weitergestapft und war aber so außer mir und gar nicht so Herrin meiner Sinne, dass ich dann auf dem folgenden Abschnitt nicht mal Luke erkannt habe. Luke stand in der Nacht am Wegesrand und ich hatte wieder Musik auf den Ohren und so und ich bin einfach an ihm vorbeigestapft, obwohl er mich angesprochen hat. Also ich war wirklich, Ich war wirklich nicht mehr bei mir selbst. Ich war wirklich in diesem Modus, ich gehe jetzt hier voran, aber mein Kopf war irgendwie völlig verwirrt wegen der Müdigkeit und Schmerzen und allem drum und dran. Das war ein komischer Zustand.
Also der ersten Horrornacht folgt eine Traumnacht, der folgt wieder eine Horrornacht.
Ja, so kann man sagen.
Da lässt sich ja doch eine gewisse Regelmäßigkeit erkennen. Ja, Schmerzmittel. Du hast von anderen Läufern auch Tabletten angeboten bekommen, die du dann nicht genommen hast. Glaube ich, auch sehr kluge Entscheidung, diese nicht zu nehmen. Auch mit dem Hinweis, dass es diese Tabletten also auch nur irgendwie unter der Hand
in Polen und Tschechien gibt.
Also wer weiß, was die anderen Läufer da teilweise wirklich für Substanzen nehmen, die sie in Rauschzustände versetzen. Ja. Auf jeden Fall scheint es auf jeden Fall doch so zu sein, dass also jetzt normale Schmerztabletten da eigentlich genommen werden. Wie geht's?
Ja, das ist echt krass. Also ich bin dann jeden Downhill eigentlich nur noch runtergehumpelt im Folgenden. Und es waren ausschließlich Männer, genau, die dann immer gesagt haben, hey, so, ich habe doch die und die und die Tablette, welche möchtest du? Die gibt's auch nur in Polen, die gibt's auch nur in Tschechien. Grüße an Michaele und Tomasz. Und aber jeder hat halt irgendwie ein Zeug dabei. Und ich glaube auch, dass das geschluckt wird wie Smarties. Ich habe mich dann da zurückgehalten. Eine habe ich noch am letzten Tag genommen, aber sonst gar nichts mehr, glaube ich. Weil, das kann schon voll nach hinten losgehen. Ich will auch nie jemand sein, der nur unter Schmerzmitteln irgendwie Ultras laufen kann. Dass ganz normal so Schmerzimpulse kommen, wenn man so lange unterwegs ist, das gehört ja schon auch dazu. Und ehrlich gesagt, wenn man in diesem Zustand ist, der radikalen Akzeptanz, dann sind die Schmerzen zwar permanent da, aber man bewertet sie gar nicht mehr so schlimm. Also das ist schon alles ziemlich aushaltbar und auch eher eine interessante als eine schlimme Erfahrung, diese Schmerzen zu haben. Es sei denn, es ist so ein böser Schmerz, dass du wirklich was kaputt gemacht hast. Aber bei mir war das einfach nur ein Überlastungsschmerz, der dann auch wieder weggeht. Das hatte ich vom Arzt auch abklären lassen.
Okay, wir hatten übrigens gar nicht erzählt, dass du, um die Schmerzen in deinen Zehen sozusagen zu bearbeiten, dass du da die Schuhe gewechselt hast. Du hast größere Schuhe mittlerweile. Das heißt, das ist schon auch unangenehm. Du dockst aber nicht mehr ganz so häufig vorne an im Downhill, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt verlagert sich das Problem so ein bisschen in Richtung Knie, oder?
Mhm. Ja, aber die Zehen sind, das ist schon immer das Hauptproblem. Das ist echt krass. Ich habe Schuhe getragen, die 2,5 Nummern größer sind als meine normalen Laufschuhe. Die sind riesig. Im Normalzustand kann ich die nicht tragen, weil ich da rausflippe hinten. Und trotzdem schwillen die Füße so an, dass es schon wieder vorne eng wird mit diesen Riesenschuhen. Und da ich meine Knie jetzt wehtun, kann ich die Füße nicht mehr richtig heben, weil ich die Kniebeuge nicht mehr so richtig hinbekomme. Und dann docken meine Schuhe ständig gegen Steine. Und das sind echt super unangenehme Schmerzen. Die sind schwierig auszublenden. Das war schon irgendwie intensiv.
Du lässt dich dann auch behandeln von den Medics da vor Ort. Das sind natürlich die absoluten Vollprofis, die wahrscheinlich schon alles gesehen haben.
Ja.
Und für die bist du da eigentlich auch einer der leichteren Fälle. Die schauen sich dann deine Zehen an, die schauen sich auch deine Knie an. Beschreib mal, wie da so die Behandlung abgelaufen ist.
Oh mein Gott, also das war genau dann in einer Lifebase dann entschieden, dass ich mich massieren lasse und eben meine Blasen behandeln lasse. Und die waren alle ganz lustig drauf, haben die ganze Zeit rumgeschakert und ich dachte, ach Mensch, das ist ja eine super Stimmung hier, ich lege mich mal auf diese Liege. Und auf einmal kommt rechts und links kommt ein Mann, kommen Männer um mich rum und halten mich an den Armen schon so fest. Es ging also dann um die Blasenbehandlung und fragen noch so, naja, was war der schönste Ort und so. Und auf einmal durchfährt mein Fuß einen Schmerz, weil ich hatte eine Blutblase unterm großen Zehennagel und die wurde in dem Moment aufgestochen. Und ich habe richtig laut geschrien, ich bin aufgeschreckt, deswegen hatten die mich an den Armen festgehalten. Die kennen das also schon, dass man fast da vom Hocker fällt, wenn diese Blasen aufgestochen werden. Und wenn dann auch noch rumgedrückt wird auf dieser Schmerzstelle, ich bin fast ohnmächtig geworden. Das waren die schlimmsten Schmerzen meines Lebens und ich habe bereits ein Kind geboren. Oh, das war wirklich, es war so schlimm. Aber danach ging es natürlich viel besser. Dann war der Druck vom Zeh weg und so, das war sehr hilfreich. Dann wurden meine Knie auch noch getaped. Also die haben mich da schon gut repariert und das waren absolute Profis. Aber ich will nicht an diesen Schmerz zurückdenken, denn das war wirklich traumatisierend.
Ja, also diese Behandlung, deine Blasen und so, das klingt sehr, sehr schmerzhaft. Und das hat deine Crew auch mitbekommen, nämlich durch Schreie aus der Ferne von dir. Das haben sie so auch uns berichtet und wow, ja, das will man, glaube ich, nicht selbst erleben. Ja, du bist mittlerweile, also wir sind in Val Tonnensche übrigens, du bist seit insgesamt jetzt mittlerweile 3 Tagen unterwegs, ja, also 3 Tage, 3 Nächte. Und es sind an diesem Zeitpunkt wirklich nur noch 100 Kilometer in Anführungsstrichen. Ja, also uns wurde geschrieben, hey, jetzt ist es nur noch ein Zut für Juliane. Und dann dachte ich, naja, ja, Zut, aber mit ein paar mehr Höhenmetern. Wie geht's dir? Wie blickst du auf dieses letzte Drittel?
Also ich bin halt die ganze Zeit so im Moment und weiß das alles irgendwie auch zu schätzen und so weiter. Aber was ich noch nicht sehe, ist, dass ich finishen kann. Also, weil das ist schon wieder dieses in die Zukunft blicken und dann ist da ja auch irgendwie eine Bewertung drin, die mit Gefühlen verbunden ist und so weiter. Also ich sehe das noch gar nicht. Also ich mach so mein Ding und immer Schritt für Schritt und wenn ich in Bewegung bin, ist das gut. Aber das kann ich noch gar nicht überblicken und also das sage ich auch. Das kann ja auch noch so viel passieren. Ich weiß das ja mit den Schmerzen, mit den Knien und mit den Zehen und der Kreislauf ist auch manchmal schwierig mit dem Wanken und so. Also das ist noch gar nicht absehbar. 100 Kilometer hört sich nicht viel an, aber wenn man schon 200 irgendwie in den Beinen hat, dann das ist endlos, das ist unvorstellbar.
Du bekommst jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo Leute eben auch eher in deinem Freundes- und Bekanntenkreis merken, dass du struggles, dass es hart wird, dass du langsam unterwegs bist, bekommst du sehr, sehr viel Unterstützung auch, ja. Liest du da irgendwie Nachrichten, hörst du Nachrichten ab? Da sind ja auch viele gute Tipps und Ratschläge dabei. Hilft dir das oder wie gehst du damit um?
Ja, ich bin schon ziemlich im Tunnel. Also mit Einzelnen habe ich Kontakt. Aber Lisa und Chris sind halt meine Ansprechpartner und auch Luke, weil die quasi meine Willenskraft haben. Also die haben jetzt entschieden, ich mache das sozusagen. Also so ist es in meinem Kopf und ich führe das jetzt aus und das ist gut so. Also da bin ich ziemlich im Tunnel. Also ich kriege hier und da mal in der WhatsApp-Gruppe eine Nachricht mit und lächle dann auch und freue mich und so, aber die drei sind schon so meine wichtigsten Ankerpunkte, weil sonst franzt das auch so aus. Also ich bin sehr fokussiert auf meine Musik und auf meine drei Leute und auf Essen, Trinken, Weitermachen. Da ist nicht viel Raum irgendwie, um noch allen irgendwie mal zu antworten oder so.
Das heißt, du lagerst eigentlich so Entscheidungsfindungen und diese ganzen Sachen lagerst du aus. Und das ist eigentlich nur noch eine Hülle von dir, die auf den Trails unterwegs ist. Kann man das so beschreiben? Ja. Und du hast ja von diesem einen Menschen erzählt, der dir gesagt hat, ja, das wird alles anstrengend und hart und so, aber versuch halt die Landschaft zu genießen und so. Ist das noch möglich?
Ja, genau. Auf der Etappe war das auch nochmal sehr intensiv, dass ich unfassbar viele Fotos wieder gemacht habe. Es waren wieder so ganz verrückte Pflanzenarten am Rand, die ich auch gar nicht kannte. Das wollte ich dann unbedingt meiner Freundin Denis auch zeigen. Habe dann immer Fotos gemacht und war richtig glücklich, was ich da alles so entdeckt habe. Also das ist total präsent, gerade halt bei Tag. Bei Nacht sind es dann ja eher so die Sterne und so. Und das ist wieder, also wirklich jeder Meter auf dieser Torstrecke ist so unfassbar schön. Also ich kann es kaum in Worte fassen. Es sind halt die Farben, es sind diese verschiedenen Pflanzen, es sind diese verschiedenen Lichteinwürfe, weil die Berge so hoch sind, ist das Licht auch immer teilweise dann auch so gebrochen, wenn die Sonne untergeht. Also das kann man kaum beschreiben, da muss man gewesen sein. Das ist manchmal wie so eine Kulisse aus König der Löwen, aus irgendwelchen Filmen oder KI generiert. Man kann das gar nicht fassen, dass es so eine Schönheit gibt. Und also da in diesem Film stecke ich schon auch die ganze Zeit drin. Und dann halt wieder ein Lied für 8, 9, 10 Stunden on repeat. Das macht halt auch irgendwas mit meinem Kopf, dass ich in so einem Modus bin, immer weiterzumachen mit derselben Musik, ganz laut. Und dann halt wieder Zucker und Kaffee. Und auf der Etappe habe ich auch wieder eine Allianz mit diesem Clément. Da geben wir auch wieder ein Stück, der sagt auch, vor der Nacht hat er ein bisschen Sorge. Da wird es nochmal richtig technisch schon auch. Und stapfen wir dann gemeinsam, teilweise halt schweigend, einfach voran. Und das war auch sehr hilfreich.
Wenn du sagst, dass dich so der Anblick deines Umfelds und der Natur dich glücklich macht, das bedeutet ja schon, dass da noch innerlich irgendwas passiert. Das ist jetzt nicht nur diese von mir beschriebene tote Hülle von dir, so Zombie, sondern nee, da sind ja schon Gefühle noch irgendwie aktiv. Würdest du denn sagen, du hast Spaß?
Ja, also das ist sogar so eine Kategorie Überspaß. Also es ist schon eher, es ist immer noch so ein kleiner Rausch. Es ist nicht nur so Freude und ach Mensch, wie schön, sondern es ist schon so, man fährt einen ganz anderen Film als im normalen Leben. Also die Umgebung und auch die Geräusche, die ich, alle Wahrnehmungsorgane sind irgendwie völlig voll da, viel mehr als sonst. Und mit so negativen Gefühlen und Bewertungen bin ich immer noch sehr, sehr zurückhaltend. Also ich erinnere mich, dass ich irgendwem dann Richtung Nacht schreibe oder sage, vielleicht waren es auch Lisa und Chris, dass das ganz schön gefährlich ist hier und das sollte eigentlich verboten werden. Das schreibe ich, weil ich wanke wieder und es gibt wieder exponierte Trails und es kann halt immer mal sein, dass man dann mal blöd wegkippt und da irgendwie verunglückt. Das weiß ich noch, also da habe ich dann ja offenbar doch schon auch einen negativen Gedanken irgendwie dann gefasst. Und ich schreibe auch irgendwem, dass es sich ein bisschen anfühlt wie Sterben. Also das ist schon, also das Leid ist ja schon da, aber die anderen Sachen, die überwiegen total. Also dieser Rauschzustand und dieses immer weitergetrieben werden, was ja auch, wo ganz viel Freiheit drin wohnt. Also wenn du nur noch weiterläufst, ohne dir darüber Gedanken zu machen, wie weit es noch ist und ob dein Equipment passt und so, das ist ein sehr freies Gefühl im Kopf. Das überwiegt total. Und sonst würde ich ja auch nicht weitermachen. Also das ist omnipräsent.
Also es ist eine Gleichzeitigkeit von ganz vielem, was da stattfindet. Du bist jetzt in der vierten Nacht mittlerweile. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du vielleicht insgesamt 4 bis 5 Stunden geschlafen über diese ganze Zeit. Welche Rolle spielt denn jetzt Müdigkeit und wie gehst du damit um?
Ja, das finde ich total interessant. Ich dachte, dass Müdigkeit ein Problem wird. Das habe ich auch in vielen Berichten so gelesen. Aber das war gar nicht der Fall. Also gerade diese Nebeneffekte von schlimmer oder großer Müdigkeit, diese Halluzinationen und so, die haben eher geholfen. Also es waren schöne Halluzinationen, die waren interessant und lustig und zeitvertreibend. Und die Müdigkeit ist da, aber wenn du sie nicht als schlimm bewertest, dann ist eher, ach Mensch, da bist du ja wieder, genau wie mit den Schmerzen. Mal sind die intensiv da, dann merkt man sie mal gar nicht mehr so. Und das ist, die kommen und gehen wie Wolken am Himmel, ziehen einfach so vorbei. Und so ist es auch mit der Müdigkeit. Man merkt es natürlich, wenn man wankt, wenn man im Kopf nicht mehr so klar denkt, dass, wenn ich mal eine Audio mache, merke ich stammel so vor mich hin und so. Das merke ich, aber das stört ja nicht, da kann man ja trotzdem noch weitergehen. Ja, also eigentlich stört's. Und diese Wahrnehmungen sind gleichbleibend intensiv. Also die Müdigkeit, die mindert nicht den Genuss, wenn ich Musik höre und so weiter. Ich werde auch nicht müde zu essen und so. Also diese Basics, die bleiben nicht tangiert. Also das heißt, Müdigkeit war eigentlich das geringste Problem, würde ich mal fast sagen, bei der Tour.
Also jetzt für all die sich dieses Level an Müdigkeit vielleicht gar nicht auch vorstellen können. Also ich kann es mir, glaube ich, nicht vorstellen. Und ich frage mich, ist das auf der einen Seite, ist das vielleicht dieser Schleier, der über allem liegt? Ja, ist das vielleicht auch irgendwie so ein bisschen betäubend, sage ich mal? Mhm. Oder man kennt es ja, wenn man übermüdet ist, ist man auch sehr leicht reizbar. Man ist einfach, was ist denn was von beiden? Mhm. Oder?
Ja, vielleicht ist doch so dieser Schleier, der einen betäubt. Das kann es schon sein, weil Betäubung ist ja das, was man sich dann eigentlich wünscht. Wenn man Schmerzen hat, erschöpft ist und so weiter, dann wünscht man sich den Schleier der Müdigkeit. Also vielleicht ist es das, was alles so ein bisschen sanfter gemacht hat, auch langsamer, wie so eine Decke, die einen einhüllt. Aber wenn man es halt nicht als negativ bewertet, dann kann man es halt auch als Schleier reframen. Weil eigentlich ist Müdigkeit ja total hinderlich, ne? Aber am besten bewertet man es halt nicht als negativ und dann kann man es halt so sehen, ja.
Aber irgendwann holt sich der Körper dann doch den Schlaf, ja? Der gewinnt ja dann irgendwie. Wie groß ist denn dann der Schlafdruck und wie groß ist der Wunsch, dann sich doch nicht einfach mal irgendwo wieder hinzulegen? Wie in Nacht 1, das ist ja teilweise auch schon gemacht mit Dirt Naps. Mhm. Das ist natürlich aber doch irgendwo auch jetzt gerade gegen Ende des Rennens, wo man also körperlich doch sehr abbaut, ist das natürlich auch ein Sicherheitsrisiko.
Ja, der Clément hatte erzählt, dass er im Gehen eingeschlafen ist und einfach umgekippt ist und dann am Wegesrand in der Kälte für fast 3 Stunden geschlafen hat. Und da kannst du ja erfrieren. Ja. Also das war total gefährlich. Das fand ich super schockierend, dass er das erzählt hat. Aber ich hatte ja mit Lisa und Chris die Abmachung, bei denen zu schlafen oder das abzusprechen, dass die auch Bescheid wissen, dass die sich keine Sorgen machen. Das heißt, auch die Entscheidung hatte ich wieder abgegeben. Das war auch wieder totale Freiheit. So, jetzt schlafe ich nicht. Das war einfach klar. Und ich konnte mich darauf freuen, wenn ich die beiden sehe oder wenn ich was abgesprochen habe, dass ich dann zum Zeitpunkt X schlafen kann. Aber dass ich mich einfach hinlege, das gab's nicht so. Also wie gesagt, einmal diese Ausnahme. Aber grundsätzlich war diese Entscheidung auch abgegeben, dass ich einfach weitermache.
Ja, du bist jetzt auf dem Weg nach Olomont. Das ist also dann die letzte Livebase bei Kilometer 286. Höhenmeter hast du dann 22.700. Hinter dir, es steht außer Frage, glaube ich, dass du es finishen wirst mittlerweile, es sei denn, es passiert jetzt noch was völlig Unvorhersehbares.
Ach, lustig, dass du das sagst. Also zu dem Zeitpunkt habe ich das zweite Mal dann gedacht, ich kann es auf keinen Fall schaffen.
Naja, du hast ja insgesamt 150 Stunden Zeit und du liegst so gut in der Zeit, dass es läuft. Also selbst wenn du noch langsamer werden würdest auf dem Finish um die 120 Stunden hinaus, das heißt, du könntest theoretisch dir wirklich im Prinzip noch einen Tag irgendwie Zeit nehmen.
Aber in der Livebase, da weiß ich, da liege ich Lisa weinend in den Armen und sage, 50 Kilometer sind so lang. Und ich weiß nicht, ob mein Kreislauf das mitmacht. Mhm. Weil da hatte ich mich kurz hingelegt, ich glaube für eine halbe Stunde oder so. Mhm. Und bin aufgestanden, bin so total gewankt. Ich habe gedacht, ich kipp gleich mit dem Kopf hier auf den Boden. Ich konnte mich kaum auf den Beinen halten und dachte, mein Kreislauf wird kollabieren.
Also warum habt ihr denn da zu diesem Zeitpunkt den Schlaf weiterhin so streng reglementiert. Da hätte man doch sagen können, hey, penn jetzt einfach mal 4 Stunden, 5 Stunden, nimm dir die Zeit.
Ja, weil ich gar nicht so müde war, es war jetzt gar nicht so das Schlafthema, es war einfach die steigende Erschöpfung und ja, also ich meine, Chris hat mir dann einen Kaffee gegeben und Chris' Kaffees sind wirklich beeindruckend stark. Also ich habe einen Schluck davon genommen und der Kreislauf war wieder on point. Also das hat dann geholfen. Aber ich glaube, so viel Schlaf, also das Ding ist mit dem Schlaf, irgendwann, wenn du so lange unterwegs bist, der bringt dich nicht mehr so weit nach vorne. Also 1,5 Stunden kann man schon machen und einen Schlafzyklus. Aber auch 8 Stunden, also das bringt dann irgendwann auch nicht mehr, weil du einfach so, die Erschöpfung sitzt so tief, du musst halt aufhören zu laufen irgendwann. Ich wollte es dann auch irgendwie hinter mich bringen und dann richtig ausruhen und nicht mal hier wieder 1,5 Stunden, da 1,5 Stunden und so, selbst 8 Stunden, also dann musst du ja immer noch weiterlaufen. Ja, deswegen wollte ich dann schon irgendwie weiter, weil ich denke, wenn die Zeit immer weiter fortschreitet, irgendwann dachte ich, halte ich nicht mehr aus. Also gerade mit dem Kreislauf, das war schon irgendwie böse. Ich bin dann echt wankend so trotzdem noch auf den Trail gegangen. Da war auch eine Frau vor mir, die ist auch gewankt wie sonst was. Ich dachte schon wieder, es ist schon fahrlässig, diese Leute auf diese Trails zu schicken. Das ist kein gutes Gefühl. Ich habe dann einfach Zucker nachgeschoben wie sonst was. Ich habe wieder Marzipan, echt, also ich, das war sicherlich ein 1/2 Kilo, was ich dann in einer Stunde oder so mir da reingeschoben habe. Und auch noch Gels und so. Und dann wird's natürlich besser mit dem Kreislauf. Aber da habe ich mich schon sehr unsicher und unwohl gefühlt und habe das noch überhaupt nicht gesehen, dass ich noch 50 Kilometer mit den Höhenmetern schaffe. Das war noch richtig weit weg.
Ist es ja auch. Du hast es dann aber eigentlich am Ende hinten raus, wie man so schön sagt, dann doch sehr gut noch gemacht. Gerade die letzte Nacht, wo man dann über diesen ikonischen Col Malatra heißt der, glaube ich, ne? Mhm. Kommt, wo es auch nochmal hoch hinaus geht, ich glaube nochmal an die 3000 oder über 3000 Höhenmeter sogar, auch teilweise seilversichert hinten raus, kleiner Klettersteig, den man dann noch in diesem Zustand dann am Ende der Tour de Jean noch hinter sich bringen muss, aber dann dieser Col Malatra, da hast du auch ein tolles Foto geschickt. Das ist wirklich so ein, ja, so ein kleines Törchen, ja, dieser Pass. Und dann sieht man in ein Tal hinab, in das Aostatal quasi. Ist alles, was man hinter sich gebracht hat, kann man fast alles wie auf so einer Postkarte nochmal so in Rückschau sehen. Und das ist so ein ganz ikonischer Moment halt, ne? Mhm. Und den siehst du dann und beschreib uns mal, was da so emotional in dir vorgeht.
Das Gefühl oben, das hat sich schon unten angebahnt, weil der Aufstieg ist richtig brutal. Das ist also die Höhe, die Kälte, es war sehr kalt. Also überhaupt die Dauer und ach, da kommt richtig viel zusammen. Und rechts und links vom Wegesrand saßen einfach kaputte Läufer. Also wirklich die Hände in den Kopf in die Hände geschlagen, sagt man, gestützt. Teilweise haben viele Dirtnaps dann nochmal gemacht. Also viele waren sehr wankend unterwegs und so. Und da hat man richtig so gemerkt, boah, die sind alle hier schon lang unterwegs. Wir sind alle total fertig und nicht mehr richtig bei Sinnen. Und wenn man dann bei Col Malatra oben ankommt, ja, also dann ist das total überwältigend. Also du blickst zurück und siehst auch immer noch die tausenden oder hunderte kleine Stirnlampen unter dir und weißt halt, boah, du bist jetzt oben und jetzt warten fast nur noch negative Höhenmeter. Das ist der allerletzte Anstieg gewesen. Und das ist so befreiend und erhebend. Also da war ich sehr emotional. Ich habe dann auch den Fotografen, der oben gewartet hat, gebeten, ein Foto von mir zu machen. Das wollte ich unbedingt festhalten. Die Sonne ging langsam auf. Das heißt, das Mont Blanc-Massiv war so orange angestrahlt. Also auch total beeindruckend. Also das perfekte Zeitfenster. Hinter einem aber noch die Sternenlandschaft samt irgendwie voll coolem Mond und so. Da habe ich gar keine Worte für. Das ist einmalig im Leben. Das werde ich niemals vergessen und wahrscheinlich nie die adäquaten Worte zu finden, weil das super intensiv ist, das Erleben. Also das ist, ja, deswegen wollte ich auch unbedingt dieses Foto haben, damit ich mich immer daran erinnere, ja, wie intensiv doch das Leben sein kann.
Was dann kommt, ist endlich mal ein laufbarer Abschnitt, ja. Hast du gesagt. Dann läuft man nämlich, man kennt es dann als UTMB-Läufer, Refugio Bonatti vorbei Richtung Refugio Bertone, zurück Richtung Courmayeur, also auf der italienischen Seite des Mont Blanc eben entlang. Ein wunderschöner Höhenweg, leicht wellig, nicht ganz flach, aber doch in Stücken gut laufbar und uns erreicht dann auch ein Video, was Luke dann netterweise geschickt hat, wo man dich tatsächlich auch laufen sieht, ja. Nach all der Zeit mal wieder. Ja, du bist also im Landeanflug auf Courmayeur. Du kannst es dann wirklich schon fühlen, dass du es schaffst, oder?
Ja, das letzte Stück war wirklich versöhnlich, weil die Tor sonst, also ich finde die Tor wirklich brutal. Also für den Körper und so weiter, so von den Werten, ne, von den Höhenmetern, der Steilheit, der technischen Anspruch, das ist einfach wirklich brachial brutal. Und der letzte Abschnitt ist dann nochmal ganz sanft, also wirklich kaum Steine auf dem Weg, also die Füße mussten nicht mehr irgendwo gegendocken, also weniger Schmerzen, dann auch noch besonders schön und dann dieses leicht wellige, man kommt vorwärts und so, hat keine Sorge, irgendwie blöd abzustürzen oder so. Das war wirklich ganz versöhnlich, dass man nochmal genießen konnte und da hatte ich schon fast das Gefühl, auch Mensch, ich will fast gar nicht, dass das endet, jetzt wird es ja doch enden, da war ich dann schon zuversichtlicher, dass ich das Ziel erreichen kann. Und da, also das, ja, ist dann irgendwie so herzerwärmend, dieses leichte, als wäre die Tor ganz sanft mit einem geworden und dachte auch, Mensch, ich habe dich so lange vermöbelt, ich habe dich so lange verkloppt, jetzt biete ich dir nochmal ein sanftes Stück zum Ende hin.
Von diesem letzten langen Downhill, wir haben uns ja im Vorfeld auch viele Podcasts und Videos und sowas angeschaut, du dir ja auch insbesondere, und da haben doch einige Teilnehmenden immer wieder von auch so Wehmut berichtet, ja, dass es jetzt einem klar wird, okay, ich muss jetzt wieder ins normale Leben irgendwie zurück, ich muss in diese andere Welt wieder eintreten. Egal wie strapaziös die letzten Tage auch waren, irgendwie ist man doch auch traurig, dass es vorbei ist. Hast du sowas auch empfunden?
Ja, das hatte ich im Vorhinein schon, als ich mit Chris und Lisa über Ängste und so gesprochen habe, war das genau die Angst, weil wenn man so intensive Erlebnisse bekommt, dann fällt es halt schon schwer, ins normale Alltagsleben wieder einzutauchen, wo verlangt wird, dass man wieder funktioniert im Arbeitsleben und so, als wäre das alles nicht passiert. Also eigentlich bräuchte man ja ein paar Wochen, um das zu verarbeiten und so, und die hat man, diese Zeit hat man meistens nicht. Und das ist mir, da habe ich noch nicht dran gedacht, weil ich immer noch total im intensiven Erleben war. Aber das wird jetzt auch, wenn ich dann in Paris bin und wieder voll in der Arbeit und so, das ist dann, glaube ich, schon präsent, dass man da irgendwie denkt, oh Mensch, vor ein paar Tagen war ich noch in einer ganz anderen Welt und jetzt muss ich hier Stöckelschuhe tragen und irgendwie Business-Englisch sprechen.
Ja. So ganz loslassen kann man gedanklich natürlich auch nicht, denn auch auf dem letzten Downhill dann runter nach Courmayeur kann man immer noch richtig doof umknicken, gerade mit der Müdigkeit und so weiter. Man muss eigentlich bis zu den letzten Metern sehr aufmerksam und konzentriert sein.
Und das ist wirklich so, der letzte Downhill war nochmal so brutal, also ich konnte gar nicht mehr gehen, ich bin nur noch gehumpelt, die Knie, alles tat, also wirklich, da war der Schmerz schon wieder sehr präsent. Alles aushaltbar, aber da war ich schon froh, dass das Leiden enden wird. Der Downhill hat unfassbar lange gedauert. Also wirklich jedes Kleinkind oder jede Oma kommt da schneller runter. Aber da sind wirklich auch Gestalten unterwegs. Da war ein Mann vor mir auch, der ist komplett rechtzeitig abgeknickt gelaufen, weil der irgendwas an der Seite hatte. Und auch andere sind schlimm gehumpelt. Also das ist interessant, dass diese ganzen Leute das dann zu Ende bringen, auch die offenbar auch schlimme Schmerzen leiden. Und das irgendwie hat das auch was Ermutigendes, dass die auch weitergemacht haben und so. Also das hat mich irgendwie mutiger gestimmt, dass ich dachte, ach komm, ich komme ja auch noch irgendwie runter, humpelnd mit Gehhilfe, mit den Stöcken.
Ja, nach 5 Tagen, ja, 5 Tagen, 1 Stunde und 15 Minuten, also 121 Stunden und 15 Minuten. Nach dieser langen Zeit kommst du dann in Courmayeur wieder an. Und läufst dann da durch die Gassen und immer wieder klatschen Leute sitzen in Cafés und an der Strecke. Ich glaube, da hast du dich nochmal verlaufen, kann das sein?
Da habe ich mich nochmal kurz verlaufen. Genau, ich habe nochmal kurz aufs Handy geschaut und ich weiß auch nicht, in der Gruppe ging es dann ja auch so ab bei Word. Und ich war richtig kribbelig, dass ich dachte, ach Gott, jetzt, es gibt auch einen Livestream, jetzt gucken die da gleich alle zu. Das war mir schon fast ein bisschen unangenehm, weil ich gar nicht wusste. Also ich kam da jetzt gerade so aus der Wildnis und jetzt ist man dann wieder in der Stadt und ich wusste gar nicht, wie ich da finishen möchte. Und dass ich überhaupt, also jetzt auf einmal war es präsent, ich werde jetzt gleich finishen. Das erste Mal, dass ich das wirklich ganz konkret vor mir gesehen habe. Und das war fast ein bisschen überfordernd. Also nach dieser Ruhe und ja, dieser Präsenz auch halt in der Wildnis, sage ich jetzt einfach mal, jetzt dann wieder so in der Stadt anzukommen, hat sich fast falsch angefühlt.
Dein Supporter Chris schreibt dazu, der Vibe hier in Courmayeur an der Finishline ist super speziell. Nur versprengt Supporter, die auf ihre Läuferinnen und Läufer warten. Ein paar Passanten, die das Spektakel beobachten und alle 2 bis 3 Minuten ein Finisher, der durch die Stadt irrt. Viele nur noch ein Schatten ihrer selbst. Keine laute Musik, keine Tribüne, kein großer Zielbogen. Es ist ein schöner Widerspruch, dass hier so unfassbare Dinge zu Ende gebracht werden und es gleichzeitig völlig unwichtig ist. Für die Tor braucht man ein starkes Warum. Egal, was einen Ziel trägt, es kann nicht überall hintragen. Und das fand ich sehr, sehr starke Worte, weil so habe ich es auch im Livestream so ein bisschen gesehen. da laufen jetzt Leute nach 5 Tagen Rennzeit rein und stehen irgendwie 5 Leute am Zielbogen und klatschen und dann laufen die Leute über das Ziel und das war's dann. Mhm. Weißt du, also es ist irgendwie wow.
Ja, weil genau das Ereignis findet halt auf dem Trail statt, ne? Weil so die Finishline ist eigentlich nichts. Es ist auch unerheblich, ob man finisht oder nicht, finde ich. Also auch wenn ich einen Tag eher ausgestiegen wäre. Also einfach diese Strecke und dieses Erleben auf der Strecke, das ist halt das Highlight, ne? Und gar nicht das Finish. Deswegen ist die Tour auch gar nicht so ein Wettkampf für mich, wo das Ziel ist, eine Ziellinie zu erreichen, sondern halt die Erlebnisse, die auf der Torstrecke halt stattfinden. Also das ist ja das Krasse und das Intensive und das, warum man da an die Startlinie geht.
Ja, okay, jetzt müssen wir mal ganz zum Schluss echt nochmal so ein bisschen allgemein werden. Ja, es ist also kein Wettkampf für dich. Du hast anfangs es als Reise beschrieben. Ja, was ist es dann jetzt, die Tour de Jean? Was ist es?
Auf jeden Fall ein Einschnitt ins Leben. Also der Doug Mayer hat in seinem Buch ja sehr pathetisch beschrieben, dass man nach dem Laufen der Tour eine andere Person ist. Und ich glaube, ich würde das jetzt unterschreiben und würde sagen, das ist wirklich irgendwas Disruptives, also in Sachen Erleben, in Sachen Resilienz vielleicht auch, in Sachen Glücksgefühle und Wertschätzung, Dankbarkeit auch den Leuten gegenüber, die einem da geholfen haben und so. Das ist, also das jetzt nach Finish schon der Tor bin ich schon eine andere Person als am Start. Eine, die mehr Demut zeigt, die dankbarer ist und so weiter. Und die einfach krasse Sachen erlebt hat. Also das sind Dinge, die werde ich nie in der Intensität, das muss man erstmal hinbekommen. Wo gibt es denn Situationen in unserer Gesellschaft, wo man so intensive Erlebnisse sammeln darf? Das ist ja immer alles ziemlich weich gewaschen, man ist durchversichert bis geht nicht mehr. Und da setzt man sich halt auf einmal wieder so diesen ursprünglichen Gefahren, sag ich mal, da draußen in der Wildnis aus. Das fühlt sich ja ziemlich essentiell an. Natürlich ist man da immer noch in einem gesicherten Rahmen, aber das sind schon für den Kopf ziemlich essentielle Erlebnisse. Das macht ja was mit einem und das wird man wahrscheinlich erst auch mit der Zeit bemerken, was das konkret ist, ob ich mich da jetzt im Verhalten irgendwie ändere oder weiß ich nicht. Aber jedenfalls habe ich das Gefühl, es ist ein riesengroßer Einschnitt gewesen.
Hast du jetzt im Nachhinein schon darüber nachgedacht, so was so Punkte waren, die man hätte anders machen können? Entweder auch in der Vorbereitung, im Training, hättest du dich gerne auf andere Sachen vorbereitet oder dann auch Entscheidungen im Rennen, die du anders getroffen hättest? Verbesserungspotenzial?
Ja, das macht mich ziemlich glücklich, weil ich werde ja häufig ausgelacht, weil ich Stöcke ohne Schlaufen trage, weil ich meine Schuhe nicht richtig schnüre, weil ich jetzt nicht die neuesten super Hightech-Sachen habe, sondern irgendwie meine alten Klamotten irgendwie einfach benutze und so oder mir Zeug von dir leihe und nichts Eigenes kaufe und so. Und das passt schon. Und da habe ich so eine kleine Bestätigung bekommen, dass das in Ordnung ist. Also bei der Tour brauchst du nicht den allerheißesten Scheiß, sondern man kann schon sein Ding durchziehen. Was man natürlich besser machen kann, ist noch mehr Sorge tragen, dass die Zehen heile bleiben. Man hätte vielleicht nochmal andere Socken ausprobieren können. Die Schuhe, wenn man einen Gipfel erreicht hat, dann doch mal schnüren, damit sie dann festsitzen für den Downhill. Also so Kleinigkeiten.
Ich erinnere an ein All-In, All-Out von uns. Schlüpfen genau. Oder schnüren.
Genau, also das. Aber dann hast du halt wieder das Problem, dass der Mittelfuß zugeschnürt ist. Also dann hätte man da Probleme. Viele hatten da an der Sehne auch Probleme. Also es ist wirklich so ein Ausprobieren. Also egal wie du es machst, irgendwas wird wehtun. Da kommst du, glaube ich, gar nicht drum herum. Für mich ist ja sogar ziemlich vieles gut gelaufen. Also so viele Wunden und so weiter hatte ich jetzt gar nicht im Vergleich zu den anderen, die dann durch Courmayeur gehumpelt sind. Ja, und in der Vorbereitung genauso. Also ich hätte natürlich mehr machen können oder noch steiler oder ich weiß nicht, trainieren können. Aber letztendlich kommt es darauf, glaube ich, gar nicht an. Das sind so Details. Also es ist schon, du musst, glaube ich, diesen Switch hinbekommen, im Kopf vor allem, dass du voll im Moment bist und die Tor zulässt. Und das kannst du gar nicht so steuern, würde ich sagen. Bei mir war das halt ein glücklicher Umstand, dass Lisa und Chris und Luke dabei waren und so. Sonst wäre ich dann niemals über die Finishline gekommen, niemals.
Es ist natürlich super schwierig, so ein Rennen beim ersten Mal auch irgendwie zu verstehen und dieses Puzzle auf Anhieb zu lösen, ja. Ich glaube, du hättest ja aus sportlicher Sicht sicherlich 24 Stunden schneller laufen können von deinem Potenzial her. Vielleicht hätte man im Training noch doch mehr Höhentraining irgendwie einbauen sollen. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass die erste Nacht so schwierig wurde, weil es da halt so hoch hinaus auch ging und dann das und die anderen Faktoren spielen dann halt irgendwie zusammen und schaukeln sich zu so einem perfekten Sturm halt so hoch. Gibt es denn diesen Wunsch in dir, auch wenn er vielleicht noch ganz klein ist, aber gibt es diesen Wunsch zurückzukehren und es nochmal, in Anführungsstrichen, nochmal richtig zu machen?
Ich habe es total richtig gemacht, glaube ich. Also, nee, auf gar keinen. Das war jetzt das Erlebnis, was ich bekommen habe. Und auch mit Lisa und Chris. Und die haben den perfekten Supporter-Job gemacht. Ich hätte mir nichts besser wünschen können, dass Luke da auftaucht. Das war so die perfekte Tor. Auch dieses Gebrochenwerden schon am Anfang, das ist ja auch ein interessantes Erleben, sich mal so scheiße zu fühlen. Und dann aber wieder so aufzusteigen auf eine sehr hochfliegende Wolke. Das heißt, das ist die Tor, die ich bekommen habe, und ich wünsche mir gar keine andere. Und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so ein langes Rennen machen möchte. Wahrscheinlich nicht. Also so ein intensives Erleben, vielleicht reicht das auch einmal. Und es war jetzt so eine Disruption, dass ich überhaupt alles jetzt erstmal in Frage stelle. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch Trailrunning-Rennen laufen möchte. Ich weiß nicht, ob ich nicht lieber andere Sachen machen möchte. Also das sind jetzt die Fragen, die ich mir stelle. Aber ich bin schon sehr glücklich, dass ich das jetzt überhaupt ins Ziel gebracht habe.
Aber wenn ich das Finish bei der Tour de Jean jetzt veranlasst, wirklich alles in Frage zu stellen und dir das Hobby Trailrunning oder zumindest Wettkampf-Trailrunning irgendwie genommen hat. Wir haben ja viel über Rauschzustand gesprochen. Also könnte man sagen, die Tour de Jean war jetzt eigentlich die Überdosis? War es too much?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also nicht die Überdosis, sondern ich habe gesehen, wie es sein kann. Also diese puren Trailrunning-Races, wo es um Zeiten geht und um Equipment und um Kohlenhydrate pro Stunde und so, das möchte ich nicht mehr. Und die Tour ist anders. Das ist schon, was ich besser, lieber mag, aber vielleicht nicht in diesem Umfang, denn jedes Jahr kann man das, glaube ich, nicht machen. Das würde ich meinem Körper nicht antun wollen. Aber irgendwas in die Richtung, vielleicht eher eigene Projekte oder mehr Klettern, einfach andere Dinge noch mit einstreuen, die weniger auf dieses leistungsorientierte Trailrunning aus sind. Und das hat die Tour mir jetzt dann schon gezeigt, dass es im Trailrunning einfach also andere Bereiche noch gibt, die mich mehr ansprechen.
Okay, das ist doch ein schönes Fazit, glaube ich. Ja, Juliane, das war die Tour de Jean 2025. 121 Stunden Aostatal liegen hinter dir. Schön, dass du es geschafft hast. Schön, dass du uns auch so mitgenommen hast heute, aber auch in den Tagen des Wettkampfs. Das war wirklich sehr spannend für uns, auch von alles laufbar natürlich. Und dann weiterhin gute Regeneration. Ich werde es ja hier hautnah beobachten können.
Ja, ich lege mich jetzt erstmal schlafen. Aber danke auch dir, dass du das Ganze möglich gemacht hast. Denn Kinderbetreuung muss ja auch gewährleistet sein. Und das hast du natürlich 1A geliefert.
Ja, es macht aber auch tatsächlich Spaß, die Verantwortung dann zu Hause zu übernehmen. Und dieses Gefühl, dir das zu ermöglichen, das hat mich natürlich auch beseelt und hat mich auch gefreut.
Ja. Sehr cool.
Ja. Also, dann bis zum nächsten Mal. Da gibt es wieder Feuilleton.
Okay, ciao.
Bis dann, ciao.